Ich bin relativ schnell zufriedenzustellen mit meinen Lebensumständen und so weiter und so fort. Ich brauche eigentlich nicht viel. Genau. Also wenn, dann bohrte man sich durch. Und wenn man es im Fehlkauf hatte, dann gab man es erst zu, nachdem man es 3, 4 Mal gehört hat, in der Hoffnung, man hört sich in die Platte ein. Wenn es dennoch nicht geklappt hat, ja, dann hat man halt Scheiße gekauft. Ja, ich und Namen kommt öfter mal vor,
Wir
dass ich
werden
dann ein
das
bisschen.
nachreichen.
Ja. Bus. Ah ja, wir fahren mit dem Bus. 9 Mann in so einem VW. Weil ich dachte wirklich, es wäre ein VW-Bus. Oh, es wird ein bisschen anstrengend, ja. Und
Und dann
dann
kam der Tourbus.
Kam der Tourbus. Und ich so,
Schön.
die Zunge fiel nach unten. Wie jetzt? Das ist unser Bus? Ja, hier vorne ist dann die Lounge und da hinten sind dann 5 Betten. Echt? Und das versuche ich ja meinen Studis immer klar zu machen. Du sitzt mit den Leuten dann, wenn es auf Tour geht, für 2 Wochen, 3 Wochen, sitzt du da zusammen. Und wenn du da nicht halbwegs pflegeleicht bist, kriegst du nur Ärger. Aber wenn ich von vornherein sage, nee, mache ich nicht, kann ich ja nur nicht sagen, ob es Kacke ist oder nicht.
Hallo an alle und herzlich willkommen zum Tontalk, dem Interview-Podcast von Geber Music. Mein Name ist Ben Flohr und ich habe mir fest vorgenommen, dieses Intro so kurz wie möglich zu machen. Ganz wichtig vorweg, wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt uns, empfehlt uns weiter und bewertet uns auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Das ist gut für unsere Sichtbarkeit und für meine gute Laune. Oder schreibt mir an podcast@gebermusic.com. Da könnt ihr Kritik, Lob oder Gästewünsche hinschicken. Ich freue mich über jede Nachricht. So, und apropos Gästewünsche, hier ist er jetzt endlich. Er wurde schon so oft gewünscht, natürlich auch, weil wir noch nie jemanden aus der Tieftöner-Fraktion im Tontalk hatten. Man kennt ihn als Donnerdaumen, die Basslegende von der Elbe, den deutschen Slapper schlechthin oder als Babyface. Hier ist der sagenhafte, umwerfende und unglaublich sympathische Professor Frank It.
Hallo miteinander.
Babyface, also tatsächlich habe ich den mehrfach gelesen, den Spitznamen. Ist so ein bisschen, ich fand es so ein bisschen pikierend. Also,
nö, nö. Nö. Das war's damals nicht. Also, man muss sich jetzt zurückdenken in die Zeit Anfang der 80er Jahre. Da gab es meine erste, sagen wir mal, erfolgsversprechende Band, die ich mit meinem Uraltkumpel Mark Burton zusammen gegründet habe. Die hieß The Touch.
The Touch, genau. Da müssen wir nachher noch drüber sprechen.
Und
mit Terence Trent D'Arby am
richtig,
Gesang.
Genau. Und da hatte jeder von uns einen Spitznamen. Also zum Beispiel Mark Burton hieß Rhythm B, weil er Rhythmusgitarre nur gespielt hat. Und weil ich damals offensichtlich tatsächlich noch viel Babyspeck, den habe ich ja bis heute mir erhalten, an den Wangen getragen habe, gab es dann für mich den Namen Babyface. Das hat jeder gemacht. Und eine kleine Anekdote war, als ich mich bei der GEMA angemeldet habe, da gab es tatsächlich noch eine Rubrik Künstlername. Und dann habe ich Babyface angegeben. Und irgendwann mal kam eine relativ kleine Summe, aber ich denke mir, ich kenne den Song doch nicht.
Es gab es nicht so einen Soul-Produzenten, so ein Babyface,
richtig,
war das
in
nicht
den
so ein
90er Jahren
Hip-Hop-Produzent
war, also so, der richtig groß
ja,
war,
ne?
Babyface, genau. Und dann hatten die das verwechselt. Es ging dann sofort wieder zurück, das Geld, gell? Und ich kannte den nicht. Ich wusste erst später, wer das war. Da war der noch auf dem aufsteigenden Ast, also zumindest hier kannte er ihn nur, wahrscheinlich Insider. Und so, ich denke, wer ist denn das? Wer ist denn das überhaupt? Ja, und habe das auch wirklich nicht recherchieren können. Ich habe halt nur Bescheid gesagt, das kann ich nicht sein.
Na, das waren zu Zeiten, da gab es noch kein Google.
Ja, den kenne ich nicht, den Song und so weiter. Und dann war das tatsächlich der Babyface, der dann später in den 90ern und Nullern doch recht angesagt
ja,
war.
Ja, richtig groß.
Ja, was ja. Hip-Hop-Produktion und so weiter anging.
Ja, und sag mal, bei den anderen, also ich... Das mit dem Spitznamen ist jetzt auch nicht so ein Riesenthema sein, aber man findet die halt. Wenn man über dich recherchiert oder wie bei vielen MusikerInnen, dann findet man eben solche Benamsungen. Und tatsächlich muss ich sagen, bei so Spitznamen wie dem Donnerdaumen, tatsächlich hatte ich den Namen Frank It auch sehr im so Slap-Bereich abgespeichert. Gut, es mag natürlich mit an deinem Buch liegen. Du hast mal das Buch Thumb Games genau. rausgebracht. Mhm. Aber das ist ja, das führt ja, das ist ja völlig ungerechtfertigte Reduktion deiner auf Slap. Und du spielst ja, also.
Ja,
also. Ist das nicht, ist das.
Nee, doof? Also stören tut mich das nicht, meinst du? Ne?
Ja.
Nee, das ist. Guck mal, ich bin groß geworden, also sozialisiert bin ich so in den 70ern. Meine erste Band war die ich wirklich, wo ich heute auch noch Fan für ein bestimmtes Album bin. Das ist Uriah Heep gewesen. Also
Demons and Devils.
Demons and Wizards.
Demons and Wizards,
genau. Entschuldigung. Demons and Wizards. Habe ich hier noch da als remasterte CD. Und nach wie vor kann ich das Ding, obwohl ich es jetzt schon wieder 3 Jahre nicht gehört habe, kann ich die Texte immer noch runterjaulen und so weiter. Das war für mich das Ding. Ja? So bin ich zum Beispiel tatsächlich nur von hier nach Mannheim und wieder zurück, weil in Mannheim an der Popakademie der Ken Hensley, das ist der Keyboarder von der damalige Keyboarder von Uriah Heep gewesen, einen Workshop gegeben hat. Bin ich nur dahin. Der Workshop hat mich weniger interessiert, weil ich kann ja auch keine, also ich kann nicht wirklich Keyboard spielen, aber ich wollte den mal kennenlernen. Also und das hatte ich auch, also da war ich positiv überrascht, wie stressfrei der war und so weiter. Gut, jetzt war das so, als ich angefangen habe, ich habe ja relativ spät angefangen, so mit 18, wirklich mein allererster
Klavier war 18. Darüber müssen wir noch sprechen, aber erzähl erstmal die Geschichte.
Da war das so, ich habe dann Bass gespielt, versucht so ein bisschen Bass zu spielen und dann kam einer und sagte, pass mal auf, wenn du Bass spielen willst, dann hör dir das mal an. Und ich sagte, okay. Der hatte eine Scheibe dabei, wir haben die zusammen angehört. Das war ja früher auch anders, da setzte man sich hin und zelebrierte quasi sowas wie eine Schallplatte. Das hatte auch einen erheblichen mentalen Wert, so eine Platte. Also man sagt nicht, hör mal da rein und nach 5 Sekunden hörst du wieder weg.
Das konnte man sich gar nicht leisten, weil so eine Platte einfach viel mehr Geld als ein Stream gekostet hat. Ja?
Genau. Also wenn, dann bohrte man sich durch. Und wenn man es im Fehlkauf hatte, dann gab man es erst zu, nachdem man es 3-4 Mal gehört hat, in der Hoffnung, man hört sich in die Platte ein. Wenn es dennoch nicht geklappt hat, ja, dann hat man halt Scheiße gekauft. Und das war Stanley Clarks School Days. Und ich war so perplex über diesen Bassgitarrensound, dass ich dachte, alter Schwede, wie klingt denn das? Und damals hatte ich einen Höfner, also so ein 501, Beatles-Bass, ne? So ein Beatles-Bass mit Kunststoff ummantelten Saiten. Also da war nichts mit Höhen. Also alles so über 200 Hertz wurde nicht mehr abgebildet. Wusste ich aber vorher gar nicht. Ich kannte mich ja überhaupt nicht aus. Und ich dachte mir, scheiße, wie kriegt denn der diesen Sound hin? Und dann dachte ich, naja, auf jeden Fall muss der ja anders spielen als ich. Dann hat mir ein Kumpel aus der Schule gesagt, probier's doch mal mit Blättchen, das klingt härter. Und dann habe ich dann Blättchen angefangen zu spielen, aber dann machte das bei Stanley Clark immer so pack, pack. Und so weiter. Und ich, scheiße, wie kriegt man das hin? Und so weiter. Bin ich dann selbst drauf gekommen, dass wenn man die Seite Richtung, also anreißt und dann auf Griffbrett schnalzen lässt, ach, das ist der Pack. Also dachte ich, okay, Kombination zwischen Pack und Blättchen, was natürlich völlig absurd ist zu spielen. Es ist echt schwer, aber ich hatte ja keine Ahnung. Und wenn man, ich habe in einem Dorf gewohnt in Hessen, also am Arsch der Welt, dann auch noch.
Auch da darüber auch müssen keine, wir sprechen.
auch keine Basslehrer oder sowas. Also es gab dann zwar Gitarrenlehrer, aber das hatte
mich nicht so interessiert. Und liebe Kinder, das kann man sich natürlich kaum vorstellen, kein YouTube.
Genau. Also richtig, kein YouTube. Und aber ich war immer tieffrequent, also alles, was tiefe Frequenzen hatte, war für mich ganz wichtig. Naja, und dann hatte ich den Stanley Clark dann da und habe echt mit allen Mitteln versucht, diesen Sound ungefähr hinzukriegen. Dann sagte der Gitarrist, mit dem ich gespielt habe, pass mal auf, probier doch mal die dicken Saiten von der Gitarre, was ich dann auch gemacht habe. Und auf einmal machte das Peng und ich dachte, yes, schon mal 2 von 4 Saiten. Waren schon mal da. Und dann sagte mir einer, pass mal auf, nee, du gehst da falsch ran. Ich weiß aber nicht mehr, wer das gesagt hat. Pass mal auf, hör dir das mal an und es kommt auch im Fernsehen ein Konzert von Level 42.
Mark King. Der Slapper, also der genau. Eine Zeit lang einfach wirklich nur geslappt hat.
Ja, und dann da ist mir natürlich sämtliche Kraft aus dem Gesicht gefallen und so weiter. Ach, so machen die das. Ja? Und dann ging es los. Und dann auch noch so Vorläufer wie Louis Johnson zum Beispiel, ja, der eine unfassbar energetische Art hat zu spielen, der zerhackt dir quasi den Bass. Und das habe ich mal gesehen bei in einem Musikladen, genau, als Lehrvideo. Ich habe mir das Video nicht gekauft, damals hatte ich nicht so viel Kohle, aber ich habe mindestens 10 Minuten vor dem Fernseher gesessen, wo das Video lief, und habe mir das Ding angeguckt und gesagt, ach, so könnte das funktionieren. Ja, und so kam dann die Slapperei. Das war halt das Ding Ende der 70er, Anfang der 80er.
Ja, klar, mit diesem ganzen Funkkram, wobei Slap ja auch immer so ein, also liebe Nicht-BassistInnen, Slappen heißt im Prinzip, dass man auf die Saiten haut und einen sehr speziellen Sound damit erzeugt, und das war für mich immer so, dass das, wo Gitarristinnen gerne oben mal in den hohen Lagen gegniedelt oder getappt haben, haben Bassisten dann gerne geslappt, ob sie es nun konnten oder nicht. Ach, bevor ich möchte ich gerne unserem Publikum euch noch ein bisschen vorstellen, aber eine Sache, ich stelle dich gleich dem Publikum vor, und das ist eigentlich gar nicht so schwierig, weil das ist jetzt gut und schlecht. Ich habe nämlich festgestellt, das ist für mich eigentlich ganz gut. Man findet online gar nicht so wahnsinnig viel über dich raus, muss ich sagen. Das ist für mich auf eine Art gut, weil ich viel fragen kann. Aber was, also zum Beispiel bist du der einzige, also auf jeden Fall der erste Mensch aus der professionellen Musikszene, mit dem ich zu tun habe, dem ich begegne, der weder über eine Website noch über zumindest durch mich auch auffindbare Social-Media-Auftritte verfügt. Wie kann man so leben?
Also, es ist tatsächlich so, ich bin so ein, sagen wir mal, Facebook-WhatsApp-Verneiner, kann man nicht sagen.
Du behältst deine Daten gern für dich.
Ich kann das verstehen. Ich hatte bis jetzt, das klingt vielleicht ein bisschen hochnäsig, aber toi toi toi, ich auch dreimal auf Holz, nicht wirklich Social Media nötig. Ich weiß, bei vielen, die sich in dieses Social-Media-Thema reinarbeiten, wie zeitaufwendig, wie energieraubend der ganze Kram ist. Und ich bin eigentlich viel zu faul. Ich bin
Nachvollziehen. Ich finde das super interessant, weil ganz viele MusikerInnen, mit denen ich gesprochen habe, auch Menschen, mit denen du gespielt hast natürlich, Menschen, die bei uns im Podcast waren, mir fällt da Benny Greb ein, selbst Udo Dahmen, der nun auch nicht mehr allerjüngsten Semesters ist. Das sind alles Menschen, die mir auch durchaus gesagt haben, mit denen ich auch darüber gesprochen habe, und die gesagt haben, ja, es muss sein, es geht nicht anders, sorry.
Absolut. So.
Ja. Und deswegen finde ich es so interessant, weil auch darüber sprechen wir nachher noch kurz, oder ich erzähle es gleich in der Vorstellung ein bisschen, ist jetzt nicht so, dass du wenig zu tun hättest.
Nee, aber es war glücklicherweise so, dass mir, ich bin relativ schnell zufriedenzustellen mit meinen Lebensumständen und so weiter und so fort. Ich brauche eigentlich nicht viel. Und bevor ich mich jetzt in diese, sagen wir mal, Teufelsspirale, ja, der Social Medias begebe, vielleicht käme unterm Strich tatsächlich mehr raus. Aber ich bin, ja, also auch da wieder eine faule Socke. Und für mich ist das echt eine Einschränkung der Lebensqualität. Das ist mein ganz persönliches Ding. Ich kann jeden verstehen, der das machen will und für den das auch wichtig ist, absolut. Aber für mich ist es das nicht. Für mich ist es überhaupt nicht. Ich habe keinen Bock, mein Inneres nach außen zu stellen und sagen, guck mal, Welt, das bin ich. Ja? Ein guten Kumpel sei. Guck mal, Kumpel, das und der bin ich. Ja? Außerdem, ich meine, wir sind ja jetzt bei mir zu Hause, guck dich um, warum muss ich mir hier mehr Stress machen?
Ja, umso froher bin ich, dass du meiner Einladung in den Tontalk zugestimmt hast.
Weil ja, hat aber eine Zeit lang gedauert, muss ich fairerweise sagen.
Ist also richtig.
Zu meiner Schande muss ich das gestehen.
Ist richtig, ja, für euch, liebe Zuhörende, Frank und ich haben sehr erfolgreich eine Weile aneinander vorbei telefoniert. Dann muss ich aber auch sagen, als wir es dann geschafft haben, miteinander zu sprechen, hat es dann, also ab unserem ersten Telefonat hat es, was, wie lange noch?
Vier Tage
gedauert, ja. Bis wir jetzt hier sitzen.
Genau.
Bei dir zu Hause, und vielleicht, wir sprechen gleich ein bisschen über bei dir zu Hause. Ich würde dich gerne unserem Publikum erstmal so ein bisschen grundlegend vorstellen, nachdem wir schon so ein bisschen warm gequatscht haben. Allerdings muss man sagen, naja, man findet auch im Internet viel Quatsch manchmal. Das heißt, wenn ich irgendwelchen Quatsch recherchiert habe und erzähle, grätsch gerne rein, korrigier das. Wir spielen auch gerne Wikipedia-Korrektur oder wo auch immer diese Daten teilweise herkommen. Legen wir mal los. Unser heutiger Gast, Frank Itt, ist im Jahr 1960 in der hessischen Kleinstadt Gedern geboren. Das hört man manchmal vielleicht auch ein kleines bisschen. Was er da so in seiner Kindheit und Jugend gemacht hat, das weiß man ehrlich gesagt nicht so richtig. Darüber müssen wir noch ein kleines bisschen reden heute. Auf jeden Fall hat er sich schon als Jugendlicher für gute Musik interessiert. Zu seinen frühen Lieblingsplatten erzählen die bereits erwähnte Demons and Wizards von Uriah Heep, Platten wie In Rock von Deep Purple, aber auch Fusion-Klassiker wie Spectrum von Billy Cobham. Der Uriah Heep-Bassist Gary Thayne sollte später auch eine seiner ersten großen Inspirationen am Bass sein. Mit 10 Jahren begann er das Trompetenspiel im örtlichen Kirchenchor, machte sich damit aber leider ein kleines bisschen das Gebiss kaputt und ließ es mit 13 wieder bleiben. Darauf folgte ein Mini-Mikro-Ausflug an die Gitarre, und zwar an eine Gitarre, die so billig war, dass sie sofort kaputt ging. Und bei Reparaturversuchen fand Frank damals schon raus, dass es mit 4 Saiten irgendwie viel besser geht. Allerdings trotzdem von Bass
noch keine Spur. Aber da kann ich vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen. Und zwar, weiß bis heute noch, da gab es eine Akustikgitarre für 49 Mark. Irgendein Versandservice war das. Ich habe keine Ahnung mehr, welcher Neckermann oder irgendeine Quelle oder irgendein Kram. Das fand ich sehr gut. Das große Problem war, die Bünde waren gegossen in das Plastik wie auch das Griffbrett. So. Und das war natürlich nach 3-mal Spielen, hast du schon die ersten Riefen drin gehabt und dann ging gar nichts mehr. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, das muss doch irgendwie anders gehen. Und war ja eh immer so ein Tiefton-Fanatiker. Also ich weiß noch, zu der Zeit, wo ich in die Schule ging und so musikaffin war, hatten wir in unserem Dorf, das hieß Ortenberg, ein ganz kleines mittelalterliches Dorf in der Nähe von Gedern, wo ich geboren bin, hatten wir so eine Kneipe, die hatte einen Billardraum. Und da waren wir hinten und da gab es dann immer Mucke. Also wir mussten dann immer vor 10 Pfennig in die oder Jukebox. 20 Pfennig mit Jukebox. Cool. Und dann waren da Lautsprecher dahin. Und dann hieß es natürlich mit Billardkös Luftgitarre spielen. Ja, und alle haben die Gitarre genommen. Und ich kann dir das heute nicht mehr sagen, ich habe sofort die Basshaltung eingenommen und habe nur die tiefen Dinger, die tiefen Frequenzen dann bedient. Mich hatte die Gitarre als solche gar nicht interessiert. Naja, und dann hatte ich diese Plastikgitarre und ratzfatz waren die Bünde kaputt. Und dann dachte ich, wenn die Bünde eh schon kaputt sind, ich weiß, was ich mache. Und zwar da, wo die Plastikbünde waren, das habe ich dann abgefeilt, so dass das glatt war. So hat man die Bünde dann zumindest gesehen, habe sie dann verkehrt rum, also so eine Halbrundfeile genommen und habe dann obendrauf Kuliminen drauf geklebt dann halt eben gesagt, naja, aber so ein Bass, der hat ja nur 4 Saiten. Dann gucke ich mal, ich weiß ums Verrecken nicht mehr, wo ich die Saiten denn überhaupt hier hatte, weil es gab keinen Musikalienhandel. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich dann irgendwie nur noch 4 Saiten drauf und das war mir auch genug.
Ja, ja, tatsächlich, diese Erfüllung im Bass hat sich dann ja auch bewahrheitet im Sinne von, ist die Zahl nicht hundertprozentig, also mit etwa 17 Jahren, wahrscheinlich fast 18, da war es dann der, wenn ich es richtig erinnere, der Bruder des schon besagten Freundes Mark Burton.
Nee, ein anderer, ein Schulkamerad.
Okay, ein Schulkamerad, jedenfalls lag bei dem ein Bass rum.
Richtig, auch ein Beatles-Bass.
Das war dann dein Moment, wo du gesagt hast, das ist es, gucke, das ist es. Und du sagst selber, du bist auf dem Plattenland aufgewachsen und irgendwann, also es war damals einfach gar nicht so einfach, da erstmal einen Bass zu organisieren. Irgendwann war es dann, glaube ich, Frankfurt, wo es in den Musikladen ging. Und dann gab es eben auch für dich deinen ersten Bass, nämlich einen besagten Beatles-Höfner-Bass. Mhm. Besagter Mark Burton, ich habe irgendwo bei dir gelesen, dass der dir so die ersten Sachen mal, der war Gitarrist und hat dir so ein paar erste Sachen gezeigt.
Genau.
Damals warst du 18. Mhm. So. Und du hast damals dann einfach angefangen, autodidaktisch, du hast ja vorhin schon mal ein paar Strategien erzählt, Bass zu lernen. Und ab jetzt, also bis dahin, jetzt weiß man viele Sachen noch nicht und wir könnten uns darüber unterhalten, wie denn eigentlich Klein Frank in Gedern so aufgewachsen ist. Mhm. Aber bis dahin ist alles für mich einigermaßen nachvollziehbar. Und jetzt wird es für mich nicht mehr so richtig nachvollziehbar, weil jetzt fängst du mit 18 an, autodidaktisch im kleinen Gedern auf deinem Bass zu spielen. Mhm. 2 Jahre später.
In Ortenberg, also Gedern war nur mein Geburtsort.
Oder bei Gedern, genau, ja. Also in Ortenberg. 2 Jahre später gründest du mit Freund Mark Burton die Band The Touch. Nach einiger Zeit steigt da auch so ein, ich glaube, der war damals als Soldat in Deutschland, ne? Ein Mann, den man dann später als sehr bekannten Sänger Terence Trent D'Arby kannte, ein und sang bei euch. Also du hattest nach 2 Jahren autodidaktischem Bassspiel, gut, dass man da grundsätzlich eine Band hat, auch das kann ich nachvollziehen, dass das eine sehr gute und auch wirklich plattenvertragswillige Funkband war, da wird es schon schwieriger. Ja. Und fast zeitgleich, wenn ich das richtig gelesen habe, hattest du auch bei der Band Leaf, die dann schon eine Fusion-Band war, also richtig komplexe Mucke, nach 2 Jahren autodidaktischem Bassspiel. Ich möchte es kurz wiederholen. Warte, wir sind jetzt, glaube ich, gerade so Anfang der 80er, spätestens Mitte der 80er, da sind noch ein paar andere Sachen passiert, so Kleinigkeiten, aber spätestens Mitte der 80er gibt es dein richtig erstes, richtig großes Engagement in der Tourband einer damals noch nicht so bekannten, gerade aufstrebenden jungen Sängerin namens Jennifer Rush. Ding, das war der Einstieg ins Profibusiness. Das war dann so 8 Jahre Bass spielen ungefähr. Wie geht das? Was hast du in diesen 8 Jahren oder auch in den 2 Jahren, bevor du The Touch gegründet hast und bei The Leaf eingestiegen bist, was hast du da gemacht?
Naja, also ich war nie ein Fan von Kneipen gehen. Ich war nie ein Fan von Disco gehen. Es gab mal so eine Zeit zwischen 16 und 18, da hatte ich einen Mofa und da gab es so eine Kifferdisco in einem Nachbardorf. Und da war ich ab und zu, aber eher wegen der Musik. Also da hatten die, kann ich mich heute noch erinnern, da hatten die das Aquilon von, wie hieß die?
Jethro Tull.
Jethro Tull, das lief da gerade und dann hatten die so ein Projektor, wo sie so verschiedene Öle miteinander hatten. Wenn das heiß wurde, hat sich das Öl dann so irgendwie.
So ein bisschen Lavalampen-Style.
So ähnlich, ja. Aber als Projektion auf die Wand. Aber das war so faszinierend. Und dann diese Mucke, da war ich ein paar Mal, aber auch nicht so häufig. Also das Disco gehen, Kneipen gehen und so weiter war nicht meins. Also was machst du da? Ich habe halt geübt.
Immer aber wieder. Wie? Also ich meine, heutzutage. Ich will nicht behaupten, dass man sich, um Gottes Willen, das kommt immer ein bisschen so rüber, als hätte man damals nicht üben können, weil es kein YouTube gab oder so, aber du hattest Platten, du hattest keinen Lehrer, keine Lehrerin, es gab keine großartigen Bücher, an die man irgendwie rankam oder die es überhaupt gab.
Doch, es gab schon Bücher, aber es war immer eher so ein Kompendium immer an den Büchern. Also so geht die Line, das macht man, wenn man was weiß ich, Samba spielt, das macht man, wenn man den Stil spielt, das macht man, wenn er den, aber dass man grundsätzlich mal eine Überlegung hat, wie wird dann ein Ton generiert und alles drum und dran. Das habe ich mir alles selbst beigebracht und vielleicht hängt es auch an dieser Tatsache, dass das so mein Steckenpferd ist, Tonbildung.
Ja, genau, aber wie macht man das? Oder wie hast du das gemacht? Ja, einfach gehört?
Erstmal mit Blättchen. Das hat mir Marc erzählt. Ja, ich spiele mit Blättchen, also spiele ich dann auch mit Blättchen. Und der andere Typ, dessen Bruder eben auch Bass gespielt hat mit dem Höfner, der hat es auch mit Blättchen gespielt und alles drum und
dran. Paul McCartney, glaube ich, auch.
Paul McCartney auch und so weiter. Also habe ich dann angefangen mit Blättchen. Und dann Marc als Gitarrist und damals schon ganz anständiger Gitarrist, hat mir so die ersten Sachen gezeigt. Also was ist Pentatonik und so weiter. Und wenn du ehrlich bist, hast du die Pentatonik gefressen, hast du 80% der Basslines gefressen.
Ja, aber mit der Pentatonik spielt man nicht Fusion Shit und dann irgendwann
da kommen wir noch drauf. Also habe ich die ganze Zeit gehackt und gehackt und gehackt und gehackt und dann auch dieses Erlebnis mit dieser School Days von Stanley Clarke und so, wie macht denn der das mit dem Sound und alles drum und dran. Und dann stimmt das auch, also so ganz essentiell war für mich auch die Spektrum von Billy Cobham und gerade halt eben Stratus. Ja. Aber wie kann man sowas spielen? Geht gar nicht. Also da kriegst du ja Knochenkrebs, gell, nach 10 Minuten und so weiter. Ja, und das habe ich zum Beispiel nie gekonnt. Ich wusste gar nicht, wie das geht. So, und jetzt fängt mit Marc meine musikalische Sozialisierung an. Der hat dann so die Gap Band mir gezeigt, also so die ganzen amerikanischen Funk-Geschichten. Der hat mich auch zu Level 42 gebracht. Also der war quasi mein Ziehvater, ist 3 Jahre älter als ich.
Das wäre gerade meine Frage gewesen, ob er denn dein Jahrgang war, aber war so ein bisschen voraus. War
ein bisschen vorneweg und der hatte auch schon, der hat glaube ich mit 12 angefangen, Gitarre zu spielen. Also der war musikalisch Lichtjahre voraus. So, jetzt ist das so, also man übt ein bisschen und in einer Phase von maßloser Selbstüberschätzung gehst du dann zu irgendwelchen Sessions. Ja, und dann selbst da in diesen Käfern, man hatte ja jetzt ein Auto, gab es dann im tiefsten Vogelsberg, gab es dann irgendwo eine Session. Ja, und dann war ich bei so einer Session und dann hat ein Bassist gespielt, da war ich sprachlos, das war Kai Eckhart KP. Der hat mit John McLaughlin dann später gespielt.
Okay.
Ja, und Trillo Gurto, der John McLaughlin Trio, Trillo,
Krei. Der
kam aus Mainz und wir kamen dann so ins Gespräch und ich guck mir das alles an, der war Slapper, ja, und ich damals noch mit Plättchen, was macht denn der da, ja, und guck mir das an und so, und dann dachte ich mir, eigentlich bin ich kein kontaktfreudiger Mensch, aber da war mir alles egal, bin ich halt zu dem hin und gesagt, ich spiele auch ein bisschen Bass. Was machst denn du da? Ja, und der hat mir dann so ein bisschen erklärt, wie das dann geht. Und tatsächlich waren das immer mal wieder so Jam-Sessions, wo er dabei war. Und dann waren das 84, 83 oder 84, ist dann Kai, hatte dann die Möglichkeit, nach Berkeley zu gehen, zu studieren. Das wollte er unbedingt machen. Und dann wurde der Platz, wo Kai gespielt hat, nämlich bei Leaf, wurde frei.
Ah.
Und als das klar war, dass auf einmal ich da ein potenzieller Nachfolger war, habe ich Kai natürlich ausgequetscht. Sag mal, wie spielt man die Nummer und so weiter und so fort. Und er in einer stoischen Ruhe hat mir das immer wieder erklärt. Und so konnte ich eigentlich über das Maß, was ich wirklich konnte damals, lief einigermaßen, bei lief einigermaßen bestehen. Und war aber auch auf der anderen Seite gleich auch wieder technisch affin. Und da haben wir gedacht, gab dann tatsächlich auch eine Platte von Leaf, die wir damals aufgenommen haben. Das war mein erstes Studio, meine erste Studioerfahrung. Und ich dachte, boah, Mischpult. Riesige Bandmaschine, das ist was, das würde ich auch so gerne können und so weiter. Und hatte dann, das war schon also nach meinem Abi hatte ich schon mir überlegt, irgendwas mit Musik muss es sein, aber vielleicht auch mit Technik, vielleicht Toningenieur oder sowas zu machen.
Ich kann mich erinnern, dass du mir erzählt hast, dass du deswegen eine Zeit lang in Darmstadt E-Technik studiert hast.
Richtig,
weil
genau.
Tonmeister ging nicht, müsstest du Klavier verspielen.
Ja.
Also das... Mhm. Also auf die Idee hin, dass du eben Toningenieur...
Und natürlich, man muss auch fairerweise sagen, meine Mutter so ein bisschen zu beruhigen.
Ich mach was Richtiges.
Also ich mach was Richtiges. Aber das war ein ganz guter, das war so ein ganz guter Kompromiss. Also ich bin zwar nachher rausgeflogen nach 8 Semestern, beziehungsweise nach 7 Semestern rausgeflogen aus der Uni, aber...
Macht ja nichts, du hast ja damals auch schon bei Jennifer Rush gespielt.
Nee, noch nicht.
Ach so.
Nee, noch nicht. Also das... Vielleicht, um das kurz einzuführen, bevor ich das wieder vergesse, es war so, wenn du damals war das so, dass man, um ein Diplom zu kriegen, gab es ein sogenanntes Vordiplom, was man heute ungefähr vergleichen kann mit Bachelor, und das eigentliche Diplom, was jetzt der Master ungefähr ist. Ist nicht ganz so vergleichbar, aber so war es in Deutschland. Und man hatte, ich musste glaube ich 41 Scheine nach Regelstudienzeit 6 Semestern, spätestens nach 6 Semestern haben, frühestens nach 4 Semestern. Mir fehlten nach 6 Semestern 4 Scheine, also ich hatte 37 von 41 Scheinen. Und das haben die mir auch tatsächlich gesagt, ja gut, dann mach halt noch ein Semester länger, und wir konnten die 4 Scheine, das kriegst du hin, du hast ja sonst immer über 10, 12 im Semester gemacht, also 4 Scheine. Gut. Und die ersten 3 Scheine liefen auch alle wunderbar. 4. Schein stehe ich vor verschlossenen Türen mit einem großen Hinweisschild, profkrank, wird verlegt von einem Mittwochnachmittag auf den nächsten Montag früh um 8 Uhr. Im Prinzip ja kein großes Problem, nur dass ich Freitag, Samstag, Sonntag damals mit der Band The Touch ein Engagement hatte im Onkel Pö in Hamburg. Also Freitag, Samstag, Sonntag. Das heißt also, ich habe Freitag, Samstag, Sonntag gespielt. Das ging über alles, das war mir scheißegal. Bin dann nach dem Gig um 1 Uhr nachts in meinen alten Kadett und bin dann von Hamburg nach Darmstadt gefahren und habe dann morgens, war 7:45 war ich dann da. Genau, exakt, Daumen hoch, so Klüsen natürlich gehabt und habe dann Mathe B geschrieben. Mathe B war also so ist die Klausur. Und ich fand mich ganz toll. Also ich habe gesagt, das lief hier alles hervorragend. Und irgendwann so nach 2 Wochen gab es dann die Resultate. Und das werde ich nie vergessen. Du gingst dann in Mannheim, irgendwie in Darmstadt, du gingst so eine Treppe hoch und oben im ersten Stock waren so Glasvitrinen. Und für jede Klausur gab es eine Glasvitrine mit der Durchfallquote vorne ganz fett draufgeschrieben. Und dann musstest du in der Glasvitrine nach deiner Matrikelnummer gucken und dann deine Punkte abholen. Und in Darmstadt war das so, dass man die als Elite-Uni definierte, aber meines Erachtens nur deshalb, weil man hat im Grundstudium, also bis zum Vordiplom, für 625 Studenten Platz und danach aber nur für 200. Das heißt, von den...
Zwei Drittel Durchfallquote.
Das war das Kleinste. Also zwei Drittel ist völlig normal. Die höchste Durchfallquote, die ich während meines Semesters hatte, war 87,8% oder 87 oder ein paar zerquetscht, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und man sagte, in der Schule war die höchste 93 irgendwann mal. Gut, das konnte ich mir jetzt auch nicht vor, aber aber 87%, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. 87% Durchfallquote. Und ich gehe da schon hoch und gucke mal, Mathe B, 18% Durchfallquote. Yes, da kommst du dicke raus, gell? Und dann gucke ich mir das bei meiner Matrikelnummer an und sehe dann 48,5 Punkte, bei 50 hätte ich es geschafft. Also ich nochmal ins Studentenbüro, habe gesagt, ich habe Scheiße gebaut, habe die Klausur nicht geschafft. Hätte aber theoretisch, weil ich das erste Mal die Klausur gemacht habe, die auch durchaus wiederholen können. Dumm war nur, dass diese Klausur in dem Semester nicht mehr angeboten wurde. Also formal dann im darauffolgenden Semester und das haben sie mir dann nicht mehr verlängert. Da war ich am Anfang natürlich ein bisschen geknickt, aber ich wollte nach diesem Semester 2 Urlaubssemester beantragen. Weil das ging dann so lange, also The Touch lief ganz gut, da kommen wir gleich noch drauf, wie das zustande gekommen ist, ging das ganz gut. Und just in dem folgenden Semester gab es dann das Angebot, Jennifer Rush sucht eine Band für die Live-Auftritte und so weiter. Und da bing. Und dann ab da ging das Tour-Business los. Jetzt zurück zu Touch.
Genau.
Das war so, wir waren, bevor die Band The Touch hieß, hatten die noch, das, da gab es noch 3 oder 4 Anläufe mit anderen Musikern und anderen Bandnamen. Dann hatten wir eine Band, die eigentlich ganz gut funktionierte und mit einem Sänger, sehr, sehr guten Sänger, der dann irgendwann mal gesagt hat, ich kann das jetzt nicht mehr machen, ihr seid mir zu ambitioniert. Ich bin verheiratet, meine Frau ist schwanger, wir kriegen in 3 Monaten das Kind und ich muss mich entscheiden, entweder Familie oder sowas, weil wir sind einfach noch nicht so weit, dass wir in der Band wirklich garantieren können, dass Leute auch von der Musik leben können. Das hat gut angefangen mit der Band, so in ein paar Clubs und dann haben wir auch Preis der Deutschen Phonoakademie gewonnen, aber das ist erst danach gewesen und so weiter. Also es lief ganz vielversprechend und wir haben natürlich ambitioniert 2-mal, 3-mal die Woche geprobt, immer wieder von dem hessischen Dorf Ortenberg nach Heddernheim, also das ist ein Stadtteil von Frankfurt, da hatten wir im Bunker hatten wir dann einen Proberaum und ich weiß gar nicht, wie viel wir da geprobt haben. Also es war richtig, richtig ambitioniert. jetzt haben wir keinen Sänger gehabt. Scheiße. Und der sagte, pass mal auf, aber ich habe da von einem gehört, da in Hanau, Hanau ist in der Nähe, in Hanau, da der ist GI, der muss wohl ziemlich gut singen. Aha, dann sagen wir mal, wie der heißt und so weiter. Gut. Unabhängig davon jetzt, und es gab in Hanau einen Musikladen. In dem Musikladen, wie hieß der noch? Der Guitar Center, ich glaube, naja, ich und Namen, kommt öfter mal vor.
Wir werden das nachreichen.
Ja. Leslie's Guitar Shop, jetzt haben wir es. Leslie's Guitar Shop. Und da war ich mal wegen Saiten oder irgend sowas. Und da bin ich öfter mal gewesen. Also ich kannte Leslie. Und ich stehe da, quatsche ein bisschen mit ihm. Auf einmal kommen drei Leute rein. Sagt, okay, ich habe jetzt hier Kunden. Pass mal auf, kannst du mir einen Gefallen tun? Da hinten in der Ecke steht einer, der sucht einen Bass. Kannst du dem einfach, kannst du einfach so ein bisschen über die Schulter gucken und vielleicht das eine oder andere erzählen über die Bässe. Damals wusste ich schon ein bisschen was über Bässe, Pickups und der ganze Kram. Sag, klar, mache ich. Also der, bin dann also hinter und der Typ sucht dann Bass und wir kommen so ins Gespräch und spielte der auch ein bisschen Bass und dann fing der an zu singen. Und ich habe gedacht, Alter, was ist das denn? Habe ich sofort praktisch gesagt, sag mal, du singst ja unfassbar gut. Hast du nicht Bock, in so einer Funkband zu singen? Wir suchen gerade einen Sänger. Und dann stellte sich heraus, das war beides mal die gleiche Person.
Hm? Besagter?
Besagter Terrence. Sein Friend Darby, ja. Genau. Und der hat dann auch da einen Bass gekauft. Dann haben wir ihn eingeladen zu einem Probesingen. Und das war natürlich... Also ich wusste das dann schon, also wenn man da nicht zuschlägt, gell, dann hat man einen an der Waffel.
Ihr wart ja dann mit ihm auch, ich würde sagen, auf dem Höhepunkt eurer Karriere sozusagen. Der Höhepunkt seiner Karriere ist dann tatsächlich erst bezeichnenderweise entstanden, nachdem er ausgestiegen war.
Wobei, ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht, ob das der Höhepunkt war, weil danach hatten wir eine Sängerin, Chiquita Kotlin, mit der haben wir die größeren Gigs gespielt. Mit Touch damals.
Okay.
Ja, aber die hätten wir wahrscheinlich auch gespielt mit ihm. Ja, also das wäre jetzt nicht das Problem. Also auf jeden Fall, wir natürlich mit der Besetzung, dem Sänger, hatten wir dann auch Bläsersatz dabei, weil Earth and Fire hatte natürlich einen Bläsersatz und alles an Leuten, die Blood, Sweat and Tears und so weiter, das waren so die Geschichten und auch so die Alben, die man dann gehört hat, waren immer mit Phoenix Horns oder ich weiß gar nicht mehr, wie die anderen Horns, da gab es so ein paar, habe ich nicht mehr auf dem Schirm, wie die hießen. Es war aber ganz wichtig, dass ein Gläsersatz dabei war. Und es war ein riesen Aufriss, weil wir dreimal die Woche geprobt haben und ich immer derjenige war, für den das am einfachsten war, an Hanau vorbeizufahren. Also fuhr ich 60 Kilometer für die Proben hin und 60 wieder drücken, holte immer Terry ab. Und dann haben wir zusammen geboten, dann fuhr ich dann wieder nach Hause. Und der hat dann auch richtig Gefallen an der Band gefunden. Und es hat auch, ich meine, der ist ein toller Performer, fantastischer Sänger. Wir haben auch also ein Album haben wir da gemacht mit Frank Farian damals. Und dann überall, wo wir gespielt haben, A&Rs eingeladen von Plattenfirmen und so weiter. Und leider immer Absagen gekriegt im Sinne von, du, mit der Band können wir jetzt nichts anfangen, aber Keyboard, Bass und Vocals, das ist super. Und wir natürlich damals, entweder die ganze Band oder gar nicht.
Wie war denn das, ich habe diese Aussage schon mal gehört, aber wie war denn das gemeint jetzt? Die Qualität oder das wäre eine Besetzung, die wir vermarkten könnten oder wie war denn das gemeint?
Naja, also ich gehe mal davon aus, dass sie damals gesagt haben, okay, wir haben Visionen mit den drei Leuten, wenn die in der Band sind, wir holen uns noch ein paar andere dazu als Additional Musiker, dass man da eine hochklassige Band hat. Also es gab ein paar, die konnten zu einem Bläsersätzen gar nichts anfangen. Wir hatten das ganz große Problem, dass wir ja, da wir ja so amerikanisch angehaucht waren, ja, eben Ami-Sänger und so weiter, aber keine sonstigen Amis. Dabei hat Mark Wiss, ein Engländer, der mit 14 nach Deutschland rübergekommen ist. So hatten wir nur die beiden, also einen Engländer und einen Amerikaner. Und der ganze Rest der Band war für die wahrscheinlich viel zu deutsch. Und die haben natürlich gesagt, na, es ist, ein ganz großes Problem. Wo liegt die Authentizität, wenn man praktisch als deutsche Band versucht, in dem Pool der Amis rumzuwühlen, ja, wo die ganz genau wissen, was Sache ist.
Nachvollziehbarer Gedanke.
Richtig, aber das war uns damals nicht so bekannt. Jetzt kann ich es nachvollziehen, damals nicht so.
Auch nachvollziehbar übrigens. Ja.
Und dann haben wir gesagt, okay, wenn die uns in Deutschland nicht wollen, versuchen wir es doch in England. Da sind wir nach England gefahren und haben da A&Rs angegangen. Das ist die Band, habt ihr Interesse dran? Und die haben gesagt, warum sollen wir denn eine deutsche Band nehmen, wenn wir eine englische Band kriegen? Und wir schon, aha, in Deutschland sagt man, warum soll man eine deutsche Band nehmen, wenn wir eine Ami-Band haben? Da sagt man, wenn sie englische Band haben, ja, was machen wir denn jetzt als deutsche Band? Ne? Scheiß Zeit damals, um sowas reinzukriegen. Also wenn man im Fahrwasser von angloamerikanischer Musiktradition war.
Ich glaube, diese ganze Connection zu A&Rs und Management hat dann ja am Ende auch zu diesem Engagement bei Jennifer Rush geführt, genau. Ne, weil es darüber Kontakte gab. Mich würde mal interessieren, das ist irgendwie auch ein bisschen unklar. In den Büchern steht geschrieben, das Engagement wäre so 86 gewesen. Jennifer Rush Tour 86. 85, 86. Mhm. Okay, weil jetzt habe ich es nicht hundertprozentig auf dem Schirm. Ich glaube, in deiner Diskografie steht eine Jennifer Rush Platte von 85. Mhm. Und da wollte ich dich mal ganz so als kurze Klammer nebenher mal nachfragen. Da steht 84 auch die Ärzte-Single Zu spät, glaube ich, ist es. Nee, doch. Hast du die gespielt? Mhm. Ach, gucke.
Mhm. Aber eine Version von Zu spät, was ich nicht wusste. Ja? Also es gab dann noch wohl eine andere Version, die viel punkiger war als das. Es gab wohl eine Maxi-Version von Zu spät mit Slap-Solo, allem drum und dran. Ich weiß gar nicht, die habe ich noch irgendwo, aber ich weiß nicht mehr wo. Und das war zu der Zeit, wo die beiden, also wer ist denn nach mir rein? Bela B. ist, glaube ich, dann.
Nee, ich glaube, das war noch nicht.
Bela B. ist, also das war, wo Fahr in Urlaub und, ja, wie heißt der andere?
Naja, Bela B. ist der andere. Also Rodrigo González war dann später
der Bassist. Genau. Und die waren zu zweit, also die haben noch keinen Bassisten gehabt. Die waren zu zweit, der Basser ist raus oder so.
Dieser Sani, der ist
irgendwann, genau. Und dann waren die beim Farian im Studio und haben aufgenommen und suchten wohl für irgendwas Besonderes, für eine Maxi-Version von Zu spät. Und da hatte
Farian
gemeint, weil wir ja mit Touch, mit The Touch
bei Farian. Das hatte mich gewundert, weil in den Büchern steht geschrieben, dass deine richtige Profikarriere sozusagen dann mit Rush, Jennifer Rush, losging. Und dann war davor diese Ärztegeschichte, wo ich dachte, nanu, also so, aber das erklärt es dann.
Das war ein einmaliges Ding. Und ich glaube auch, das wäre, das war musikalisch, das war für die natürlich interessant, weil Neuland und Slappen war ja da noch ganz schön angesagt und als Maxi konnte man schon so ein paar Schweinereien machen und aber ich glaube, da war nie dass man hätte, glaube ich, nie never ever dran gedacht, dass ich da jetzt bei den Ärzten irgendwie einen Stein im Brett hätte. Ich glaube, das war Studio
wie jeder andere auch, ja.
und nichts anderes.
Ich bin fast durch mit deiner Vita, denn tatsächlich muss man sagen, wie gesagt, 85, 86 gab es das Engagement bei Jennifer Rush. Mhm. Ab dann warst du Vollprofi.
Also ja, vielleicht soll ich das ganz kurz noch erklären, wie ich zu Jennifer Rush kam.
Ja, sehr gerne.
Als wir mit Touch unterwegs waren und wir A&Rs eingeladen haben und die immer wieder Stereotyp das gesagt haben, waren auch A&Rs von der CBS, damals CBS Frankfurt, war noch da. Und das war Gunther Mende. Gunther Mende war der A&R, der dann später der Produzent von Jennifer Rush wurde. Und als Jenny dann eine Band suchte, gell, hat sich Gunther an mich erinnert und hat gesagt, ja, dann hast du nicht Bock, damit zu machen? So kam ich zu Jennifer Rush. Und es gab noch ein Ding, und die erste Single, die wirklich rauskam, die einen Riesenerfolg hatte, war ja Power of Love. Das lief ja wie geschnitten Brot. Als wir dann 86 nach England waren, waren das die Hochzeit, die war damals die bestverkaufteste Single aller Zeiten mit 2,3 Millionen oder 2,4 Millionen. Daran kann ich mich noch erinnern. Und durch sie hatte ich auch das große Glück, mal in der Royal Albert Hall zu spielen. Mhm. Weil wir haben da in der Royal Albert Hall gespielt.
Ja, wie war denn das so? Ich meine, du warst damals Mitte 20, hattest natürlich viel jetzt musikalische Erfahrung, hast sehr viel geprobt, sehr viel gespielt, auch mit The Touch und Leaf und anderen Geschichten. Und nun warst du aber auf einmal da, also das ging ja dann relativ schnell steil in so ein Big Player Business und warst da jetzt auf einmal so richtig Vollprofi unter den Vollprofis. Mhm. Aber das war deine erste Erfahrung drin. Wie ist denn das, wenn man auf einmal Richtung Royal Albert Hall stolpert?
Ja, also ich habe das wahrscheinlich damals gar nicht so richtig geschnallt mit der Royal Albert Hall. Für mich war nur wichtig, okay, Jennifer Rush, gut, proben wir mal. Ich von Tuten und Blasen natürlich überhaupt keine Ahnung. Ich kannte halt nur das, was meine Erfahrung war, halt eben meine eigene Band und dann dreimal die Woche proben. Und jetzt auf einmal Jennifer Rush, okay, proben in einem Studio. Da wird also ein komplettes Studio für 2 Wochen gemietet. Da Equipment, man braucht nur sagen, ich bräuchte mal vielleicht für den, ja, hier hast du. Und weil Jenny jetzt ein upcoming Star wurde, haben die da tonnenweise Equipment hingestellt. Wir hatten da, ich habe noch Fotos da von Proben, Probeaufnahmen, das war... Das Schlagzeug, das kannte man vorher gar nicht. Also abgesehen von den richtigen Toms, waren dann überall noch Pads verteilt, 8 Pads. Und dann mit einem riesen Rack, riesen PA dahinter und so weiter. Also, und ich war ein komplettes Greenhorn. Ich wusste nicht, wie man sich so auf einer Tour verhält. Also habe ich versucht, möglichst einen Ball flach zu halten, immer zu gucken, wie machen die das? Ja, und vieles auch, was ich vielleicht nicht verstanden habe damals, erstmal als gegeben hinnehme. Und dann so, okay, das ist halt so, ja, dann machen wir das. Bus, ah ja, wir fahren mit dem Bus. 9 Mann in so einem VW, weil ich dachte wirklich, es wäre ein VW-Bus. Oh, es wird ein bisschen anstrengend, ja.
Und dann kam der Tourbus.
Und ich so,
schön.
Die Zunge fiel nach unten. Wie jetzt, das ist unser Bus? Ja, hier vorne ist dann die Lounge und da hinten sind dann 5 Betten. Echt? Und so weiter. Ich stand da, wie als ob es Weihnachten wäre.
Und wie haben die das so mitgemacht? Ich meine, da steht jetzt dieser Greenhorn-Bassist, wie du sagst, dieser tolle Bassist, der aber von Touren und Blasen keine Ahnung hat. Wurdest du von denen, oder hast du das Gefühl, du wurdest von den Leuten, also auch von den MitmusikerInnen und von so eher an die Hand genommen oder schon auch ein bisschen belächelt?
Eher an die Hand genommen. Das ist auch, zum Beispiel Jennifer Rush war dann der Grund, warum ich überhaupt hier in den Norden gezogen bin. Ich war ja da immer noch in Frankfurt.
Auch darauf würde ich gerne noch immer zu sprechen kommen, weil du bist ja gebürtiger Hesse und wohnst jetzt hier, also liebes Publikum, das habe ich noch gar nicht erzählt, wir sind bei Frank zu Hause und zwar sehr weit im Norden. Wie gesagt, einer seiner Spitznamen ist die Basslegende von der Elbe und an der Elbe sind wir tatsächlich auch. Das ist jetzt schon mal eine Ecke weg. Du hast auch schon an anderen Orten in Deutschland gewohnt. Und dass du in den Norden gekommen bist, lag nun an Jennifer Rush.
Hä? Ja, das klingt ein bisschen komisch. Und zwar 1985 hatten wir ja diese Jennifer Rush Tour in Deutschland, 86 die Tour in England. Und der MD, Peavy, Peter Werner, Hamburger, der Schlagzeuger.
Liebes Publikum, wie ihr aus anderen Podcasts wisst, ist der MD der Musical Director.
Sorry, genau. Micky Stickdorn, Schlagzeuger. Und so weiter. Und Micky und Peavy wohnen in einem Haus in Hamburg. Und mit meiner Freundin wollten wir in Urlaub, und zwar so eine Kombi-Urlaub machen, mit dem VW-Bus erstmal nach Schweden für über eine Woche. Dann musste ich rüber nach England und da British Music Fair hieß das, also das Pendant zur
Musikmesse
da. Für Dynacord habe ich dann da in England gearbeitet. Und also unser erster Stopp war dann, wir haben in Wiesbaden gewohnt, von Wiesbaden nach Hamburg. Und Stickdorn, also Micky, sagte dann, kommt doch hier vorbei, pennt hier bei uns und dann könnt ihr weiter nach Schweden. Perfekt. Also sind wir, erster Stopp Hamburg. Peavy, Stickdorn. Und in so einem Nebensatz, weil mir das sehr gefallen hat, sagte ich, ach, Hamburg wäre eigentlich noch eine Stadt, wo man hinziehen könnte. 2 Monate später ruft Micky an und sagt, du, hier in unserem Haus wird eine Wohnung frei, du willst ja nach Hamburg ziehen. Ich, hä, wie, Hamburg ziehen? Naja, du hast doch gesagt, Hamburg wäre noch eine Stadt. Stimmt. Jetzt, wo du sagst, meine damalige Freundin hat eine Woche vorher ihren Job gekündigt. Okay, machen wir.
Also, das ist nämlich ein Weg, den ich gerne auch im Laufe des Gesprächs mal ein bisschen nachzeichnen würde. Warte mal. Wenn wir in Gedern beginnen, wo du ja herkommst, oder dem Ort in der Nähe von Gedern, also in der Gegend, dann hast du jetzt bis dahin schon, wenn ich richtig mitrechne, mindestens in Darmstadt und dann in Hamburg gewohnt.
Genau, und in Wiesbaden bei meiner Freundin für ein halbes Jahr oder für ein Jahr.
Und das war nach Darmstadt und, wahrscheinlich. Und
dann nochmal bei George Krostewitz, dem Bandleader von Leaf, hatte ich dann auch mal ein halbes Jahr bei ihm ein Zimmer gemietet.
Wo war auch Wiesbaden, oder?
Das war in Frankfurt.
Frankfurt, okay. Wir sind immer noch in der hessischen Gegend, aber also sind wir Großraum Gedern, Darmstadt, Wiesbaden, Frankfurt, Hamburg.
Genau.
So, da sind wir jetzt erstmal, das ist alles noch in der Zeit, in der Jennifer Rush-Zeit, wir sind noch in den 80ern und Frank wohnt mittlerweile in Hamburg. Hat sich jetzt noch ein kleines bisschen weiter Richtung Niedersachsen orientiert.
Okay. Das hat folgenden Hintergrund. Diese Wohnung, in die wir gezogen sind, hatte für mich nur Vorteile. Das heißt, das war für Hamburger Verhältnisse relativ groß, mit über 70 Quadratmetern, aber nur zwei Räume. Also ein Raum eigentlich nur, plus eine kleine Küche, plus ein kleines Bad.
So ein bisschen Loft.
Richtig, es war auch Loft. Das ist der älteste Betonbau in Hamburg. Und der war halbgewerblich. Das heißt, ich konnte meine Miete auch steuerlich geltend machen. Das war super. Hervorragend. Das, was auf den ersten Blick, sagen wir mal, großartig war, entpuppte sich nach einem Jahr als große Falle, weil ein Stockwerk unter uns eine Näherei reinkam.
Oh, schön.
Genau.
Und am besten mit Schichtbetrieb.
Das glücklicherweise nicht, aber eine Näherei. Das heißt, wir hatten von morgens um 6:30 bis abends um 18 Uhr, ich weiß nicht, ob es zwei Schichten waren oder eine, die Nähmaschinen um die Ohren. Und ich hatte ja gesagt, das ist der älteste Betonbau, gell? Da hatten die noch nichts mit Körperschallunterdrückung und der ganze Kram. Das war ein sehr lieber Nachbar, gell? Also der hat dann gesagt, okay, wenn das zu laut ist, ich packe da hier nochmal Gummifüße drunter, der hat alles versucht.
Aber arbeiten mussten sie halt.
Natürlich, das ist auch völlig in Ordnung und aber wenn du konditioniert bist auf so einen bestimmten Sound, dann stehst du steil. Wenn dieses Ding auch nur, wenn du alleine der Schalter unten im ersten Stock, wenn der anging, standst du schon steil, weil du wusstest, in zwei Minuten geht die erste Maschine los. Und dann sagte meine Freundin, wir müssen hier weg. Also das ist Mist. Also ich möchte das auch nicht mehr. So, okay, dann ziehen wir halt um. Gucken wir mal, wo wir irgendwas hinkriegen. Herkriegen. Ich kann mich nur, da kann ich mich nicht mehr so ganz erinnern dran. Ich weiß nur noch, sie guckt sich in der Zeitung was an und sagt, das könnte was sein. Und das war dann auch typisch für meine Freundin. Ich habe gesagt, was ist denn das? Warte mal, ich mach mal. Ja, ruf dann an und ich kriege auch nur immer die eine Seite mit. Ja, okay, dann gucken wir uns das mal an und so weiter und dann, ach ja, und dann, 180.000 und, wie, wo, was? Und wie gesagt, die eine, und dann sage ich, was war denn das jetzt gerade? Wir fahren mal los. Ja, und dann standen wir hier, nachdem wir uns dreimal verfahren haben, standen wir hier vor der Tür und haben uns diese Hütte angeguckt. Die sagt, und was wollen wir hier? Ja, das steht zum Verkauf. Von was willst denn du das kaufen? Nee, wir können praktisch Mietkauf machen. Das heißt, wir zahlen Miete und die Miete wird an den Kaufpreis angerechnet. So, aha. Und dann waren wir halt zwei, dreimal, waren wir dann hier, haben sie die Hütte angeguckt und dann
habt das gemacht.
Dann haben wir das gemacht.
Abgefahren. Ja? Also abgefahren, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, das wäre auch so ein Ding gewesen, bevor wir irgendwann, vermutlich am Ende des Podcasts, seine Vorstellung abschließen, um auf die eigentlichen Fragen einzugehen. aber ich habe jetzt schon gedacht, naja, also ich habe mal verglichen, ich verrate jetzt nicht, wie der Ort heißt, in dem du hier wohnst, aber ich habe mal geguckt, wie groß die Gemeinde so ist, die ist recht überschaubar. Auch die Gemeinde, aus der du kommst, ist recht überschaubar. Ja. Also sagen wir mal, du bist im Großen und Ganzen eher kleinstädtisch bis dörflich aufgewachsen. Ja. Hast jetzt mal zwischendurch in Wiesbaden, Frankfurt, Hamburg gewohnt und dann auch eher, also in Hamburg auf jeden Fall eher zentral. Aber Also nach dem, wie du jetzt lebst und wie du aufgewachsen bist, scheinst du jetzt nicht eigentlich nicht so der Metropolentyp zu sein.
Überhaupt nicht.
Schau also mal. Hier, ich beschreibe es mal ganz kurz fürs Publikum. Als ich hier angekommen bin, habe ich das Erste, was ich zu Frank gesagt habe, ist, boah, wohnst du idyllisch hier? Nee, schön, habe ich gesagt, aber idyllisch meinte ich.
Nee, du hast idyllisch gesagt.
Ich habe idyllisch gesagt, Gott sei Dank, mein Gedächtnis geht noch halbwegs. Weil es hier wirklich total ruhig ist. Man ist JVD, man guckt an eurem Haus vorbei, auf Felder.
Genau, das ist richtig. Pferde sehen wir, müssen eigentlich wieder Pferde da sein.
Ja, das Störendste hier ist eigentlich der Hund vom Nachbargrundstück, der mal einem den man mal hört. Also es ist so norddeutsches plattes Land, total ruhig. So, und das bringe ich jetzt auch nicht mit jemandem, der in Hamburg oder Frankfurt zentral wohnt, in Verbindung. Mhm. Und das ist jetzt, also du ist nicht so, dass du bist nicht so der Großstädter.
Nee, ich habe das, wie gesagt, ich habe es dreimal probiert. In Hamburg, in Wiesbaden und in Frankfurt. Und habe dann gesehen, dass ich eben, für mich ist diese Sozialisierung oder sagen wir es so, einer der Gründe, warum man in der Stadt geht, für mich nachvollziehbar wäre, du hast alles vor der Tür, du kannst da und da einkaufen, hast Shopping-Meilen, du hast deine Kneipe um die Ecke für die Sozialisierung und so weiter. Und was ist denn, ich muss nicht shoppen.
Also, aber was mir schon viele gespiegelt haben, also gerade, also wirklich wieder Musikbusiness, also wie viele Leute sind in, ich sag mal, überwiegend Berlin, kommt immer wieder,
absolut,
Hamburg ist wichtig, Frankfurt ist wichtig, genau. Ich glaube München spielt durchaus auch eine Rolle, so, also ganz viele Leute, die eben in diesen Metropolen wohnen, weil sie sagen, naja, hier passiert die Musikszene, hier kriege ich Jobs, hier kriege ich, so bin ich drin.
Dachte ich ja auch, also deshalb war ich ja in Frankfurt. Mhm. Ja, und deshalb war ich ja in Hamburg. Aber ich gehe nicht jetzt aktiv raus und sage, okay, wo ist jetzt eine Jam-Session? Ah, da muss ich hin, da muss ich hin, da muss ich hin, da muss ich hin. Das war nicht so. Ich habe da nie einen großen Draht zu gehabt, bis auf diesen kurzen Zeitraum, sagen wir mal, zwischen 18 und 22,
als 23. Auf dem kleinen Dorfe war so.
Genau.
Ja. Aber ich meine, um mal sozusagen, also das ist eine wunderbare Stelle, an der ich ganz kurz sozusagen deine Vorstellung abschließen kann. Aber was eigentlich noch über dich zu sagen ist, nachdem man erwähnt hat, dass dein professioneller Einstieg mit Jennifer Rush begonnen hat, ist eigentlich nur, dass man sagen kann, heutzutage ist Frank Itt einer der deutschen Bassisten schlechthin, also du bist extrem viel auf Tour, du spielst auf Studioproduktionen Rock, Pop, Fusion, World Jazz, du produzierst selber, du unterrichtest sehr, sehr viel. Ich habe eingangs ja auch erwähnt, dass man dich auch durchaus als Professor Frank Itt bezeichnen darf, denn du unterrichtest an der, in diesem Podcast auch schon häufiger erwähnten, Popakademie in Mannheim und bist seit 2016 da auch tatsächlich zum
2003.
Da unterrichtest du, aber seit 2016 bist du da auch zum ordentlichen Professor berufen.
Ach so.
Ne? Habe ich richtig?
2016, genau.
Richtig, genau, habe ich richtig abgespeichert. Ja. So, also, so und jeder in der Musikszene kennt den Namen Frank Itt. Zu deinen AuftraggeberInnen oder Projekten, das sind Leute, Howard Carpendale ist ein sehr großes, ein langjähriges Ding, da sprechen wir noch kurz drüber. Michael Sargmeister, was auch echt Fusion at its best ist. Jasper van Hoffs Pili Pili war so eine Station. Du hast mit Till Brönner gespielt, Matthias Reim, Lotto King Karl hast du gespielt und auch produziert. Mhm. Julia Neigel, dann mit Markus Demel bei Arrowhead und Electric Outlet, Dreiergezimmer mit Peter Wölpel und Benny Greb, also auch mit Leuten, die übrigens auch schon, von denen einige auch schon in unserem Podcast zu Gast waren, also mit richtigen Krachern, also du bist hochgebucht, das ist der Stand von Frank Itt heute und jetzt habe ich den Faden verloren, warum ich gedacht habe, dass es eine gute Überleitung wäre. Deswegen ist es da scheinbar doch keine so gute Überleitung. Doch, das muss man ja irgendwie, also aus irgendwelchen Gründen, also irgendwann muss dieser Status entstanden sein, dass diese Leute dich anrufen oder du mit denen in Kontakt bist. Und in meiner naiven Vorstellung war es so, naja, dann muss ich halt in, was weiß ich, Hamburg sein, damit ich den Leuten entsprechend über den Weg laufe, damit ich bei den richtigen Firmen mal unterwegs bin, damit die dann mit mir spielen und ich mit denen spiele und so ein Ding wie Dreiergezimmer zum Beispiel zustande kommt oder dass mich auch mal der Typ sieht, der mich dann an Howie vermittelt. So, das war jetzt, ist es bei dir offensichtlich zumindest nicht mehr nötig, aber ist das eine Sache, als du damals in den Metropolen gewohnt hast, eine Sache, von der du noch zehrst oder war es wirklich nie nötig? Wie bist du an den ganzen Namen gekommen? Warum spielst du bei Howie?
Okay, bei Howie war das so, ich war auf Workshop-Tour und habe in einem Musikladen gespielt und man muss sich das so vorstellen, wir hatten ja 85 und 86, wie bereits erwähnt, hatten wir ja diese beiden Touren mit Jennifer Rush. Und es war so klar seitens des Managements, von unserer Seite, dass wir die 87er Tour auch machen. Und die 87er Tour wäre für uns insofern halt was, sagen wir mal, wirklich erstrebenswert ist, weil es wäre eine Europatour geworden.
Ich wollte gerade sagen, ich meine, jetzt nach dem Aufstieg mit der Single,
genau,
das wäre ein mega Ding geworden.
Das war dann auch, es war geplant als Europatour und so weiter. Und damals habe ich ja noch in Hamburg gewohnt. Und Peewee, Mickey und ich stehen da draußen vor einer Litfaßsäule und da ist ein Riesenplakat, Jennifer Rush spielt am in Hamburg.
Stand aber nicht in eurem Kalender.
So, und wir, scheiße, das ist jetzt nur noch 3 oder 4 Wochen hin, irgendwann müssen wir doch mal anfangen zu proben, Sapperlot. Und dann hat dann PW nochmal angerufen und hat daraufhin uns gesagt, pass auf, das ist schon klar, dass das bald losgeht, aber die wissen noch nicht genau, an welchem Tag die Proberei losgeht und wo das genau ist. Die haben noch kein Probestudio. Was dann später sich herausgestellt hat, da gab es schon diese All-Star-Band, die sie da hatte und die haben auch schon geprobt und die wollten uns quasi warm halten. Sollte es bei den All-Stars irgendwie richtig kriseln und Mord und Totschlag geben, aus irgendwelchen Gründen, da gäbe es dann einen Plan B. Ach.
Krass,
aber das haben sie uns natürlich nicht gesagt. Ja. Und so haben wir dann irgendwann festgestellt, dass wir überhaupt nicht mehr angerufen wurden. Ergo war es klar, wir sind nicht mehr dabei. Jetzt hätten wir natürlich sagen können, okay, aber ihr habt uns zugesagt, also zumindest mündlich, man hätte da durchaus ein Fass aufmachen können. Aber unterm Strich haben wir lange drüber gesessen, diskutiert, ob wir das machen oder nicht. Und dann haben wir uns auch gesagt, pass auf, da würde vielleicht ein bisschen was rauskommen, Aber den Stress, den wir uns da aufhalten, das ist das bisschen Kohle, was da eventuell rüberkommen würde, es wäre es nicht wert gewesen. Also haben wir gesagt, gut, dann ist es halt nicht so. Ja, und dann diese All-Star-Band, das war dann halt mit den Keyboardern von Barclay James Harvest, mit dem Gitarristen von Rod Stewart, mit Gary Brown am Schlagzeug. Ja, und so, der auch dann bei Stanley Clark damals die
Schooldays gespielt hat.
Genau. Und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, dann ist es das halt nicht. Also wir machen jetzt keine dicke Welle draus. Also das bringt nichts. Gut. Also natürlich gefrustet.
Und joblos.
Und joblos. Naja, insofern kein joblos, weil ich ja für Yamaha schon da relativ viele Workshops gemacht habe. Überhaupt waren die Firmen Yamaha und Dynacord ganz wichtig für mich. Dynacord insofern, als dass ich praktisch europaweit, also nordeuropaweit getourt bin, außer Deutschlands, ganz skurril, um die Geräte vorzustellen. Das heißt, die haben mir einfach Geräte geschickt und haben gesagt, stell die mal in 14 Tagen vor. Und ich sage, ja, was soll ich denn da? Ich kenne das doch alles gar nicht. Also muss ich mich da schnell einarbeiten und da irgendwas machen. So habe ich Drumcomputer kennengelernt. Und auch gedacht, wie kann ich das machen, dass das auch so klingt wie Drumcomputer? Weil damals war ja das große Problem, ein Drumcomputer klang nach Drumcomputer und nicht nach echtem Drummer. Ja? Und also habe ich versucht, mit den Parametern, die mir da zur Verfügung stehen in der Maschine, das so klingen zu lassen, als ob es wirklich ein Drummer war. Da ich ein bisschen Drummer-affin war und weiß, okay, die Bewegungsabläufe sind mir schon klar, aber ich kann die nicht koordinieren, aber ich kann sie programmieren. So habe ich, glaube ich, eine ganz gute Visitenkarte abgegeben, plus halt eben Gitarren, CGD, wir gehen auf Tournee, also dass man wenigstens mal ein Gitarren-Amp mal angespielt hat, ein bisschen Zerre rein, Powerchords und den Bassverstärker, ein bisschen was erklärt. Und da ich ja dieses E-Technik-Studium hatte, konnte ich auch den Leuten technisch ein bisschen was erklären. Also mich konnte man insofern immer alles fragen, ich hatte für alles eine Antwort, was natürlich so als für jemand, der das vorstellt, ja eine ganz gute Geschichte war. Gut, bin wieder weg, wieder zurück zu Howard. Ich spiele in irgendeinem Musikladen und wie das halt so üblich ist, bevor der Workshop anfängt oder nach dem Workshop, wird ja ein bisschen gequasselt. Und quassel da mit dem Besitzer des Musikladens und gesagt, ja, und das ist die Kacke, also da ist, ja, eigentlich müsste ich jetzt mit Jenny auf Tour sein und so weiter, aber das ist halt nicht, und hab dem das auch die Geschichte erzählt mit dem Plakat an der Litfaßsäule und so weiter. Und dann sagt er, okay, pass mal auf, da fällt mir doch was ein. Carpendale sucht eine neue Band.
Und das wusste der Musikladenbesitzer.
Das wusste der Musikladenbesitzer, weil deren Kumpel war vom MD von Carbondale.
Ist abgefahren, oder? Ja. Howard Carbondale hat damals, weiß nicht, hat er damals schon in Deutschland richtig gelebt?
Ja.
Okay, weil also es ist so ein bisschen auch lustig, dass sowohl Jennifer Rush als auch Howard Carbondale ihre Bands in Deutschland gesucht haben.
Naja, Jenny hat ja auch in Deutschland gewohnt.
Ach so, das wusste ich gar nicht.
Jenny heißt ja wirklich Heidi Stern.
Ach, gucke.
Und
Notiz an mich, Wikipedia-Artikel über Jennifer Rush lesen.
sonst hätte ich ja nichts zu erzählen, wenn du alles weißt.
Stimmt.
Also, die hat schon lange, die kommt tatsächlich, also ist eine gebürtige Amerikanerin, aber wohnt, die muss mindestens damals schon 5-6 Jahre in Deutschland gewohnt haben und hat da in Münchner Ecke so als Chordame gearbeitet. Und wie die allerdings zu Gunther Mente gekommen ist, ist mir nach wie vor ein Rätsel. Also vielleicht haben sie die irgendwo gesehen. Und auch zum Beispiel Power of Love war ja ursprünglich gar nicht für eine Frau gedacht, sondern eigentlich für einen Mann. Ja, weil der Partner von Gunther war Candy DeRouge und der hatte eine Band, die hieß Red Baron. Und damals Frankfurter Ecke. Und eigentlich war das für Candy ein Song, aber dann haben sie ihn umgestrickt für Jenny und das ging dann durch die Decke.
Also Howie hat in Deutschland gesucht und der Musikladenbesitzer wusste das.
Ja, also Howard ist ja schon lange in Deutschland. Yeah. Also der schon Anfang der 74 hatte der, glaube ich, 74 hatte, glaube ich, seinen ersten Hit.
Deine gehabt. Spuren im Sand schon, oder?
Ja, nee, ne? Ich glaube, und das schöne Mädchen war 72 oder nee, in den 60ern, 69, 70, darum. Ja. Also so lange ist der schon da. Auf jeden Fall suchte der MD eine neue Band. Warum die alte ausgestiegen ist, kann ich dir nicht sagen. Also einige Positionen wurden dann neu besetzt. Und dann sagte er, ja, dann ruf doch einfach mal an. Also, und ich, Carbondale, was will ich denn mit Carbondale? Ja, weil da hatte ich halt deine Spuren im Sand im Kopf.
Lule, Lule, Lula.
Genau. Ich sag, das ist ja nun, ja. Kohle muss ja irgendwie ran. Also das war meine erste Motivation. Und habe da tatsächlich Elmar Kast angerufen. Und ich habe mich so ein bisschen mit ihm unterhalten. Er war freundlich. Ich kam mit ihm super klar von Anfang an. Und dann sagt er, aber was hast denn du gemacht? Ja? Da habe ich gesagt, ja, ich habe die zwei Touren 85, 86 mit Jennifer Rush gespielt. Und das war meine Eintrittskarte. Ich musste keine Audition spielen, gar nichts.
Okay, die
einzige Audition, die ich wirklich mal spielen musste, war bei Jule. Ah, die wollte, hat tatsächlich eine Audition gemacht. Die wollte eigentlich wissen, wer ich bin und wie ich bin. Ja? Hab viel gelernt bei der Audition, aber da kommen wir später drauf. Wo war ich jetzt? Ach so, und dann ging es los mit Proben. Ja? Und dann habe ich erst gesehen, scheiße, so einfach ist das ganze Zeug nicht. Dann war Elmar auch ein, der kommt eigentlich von der Big Band, hatte also immer Big Band Arrangements und so hast du dann, auf einmal so ein Medley gehabt und das war alles ausnotiert. Puh, 7 Seiten, 5 Seiten und so weiter. Und ich bin ja ein katastrophaler Notist, also weil ich mir alles selbst beigebracht habe, Noten, ich krieg das nicht hin. Ich versuche es immer wieder. Und manchmal geht es auch besser. Also nach so Carbondale-Proben ging es auch tatsächlich besser, weil es wurde alles notiert. Für mich denke ich mir, warum muss man den ganzen Scheiß denn notieren? Ja? Und so weiter. Dann war das so. Dann hatte Elmar richtig großartiges Arrangement, gute Arrangements. Qualitativ ist das überhaupt nicht. Da dachte ich mir, das klingt aber ziemlich geil für so ein Schlagerbaden. Ja? Und so weiter mit Big Band dahinter, Bläser und auch so, das war ja alles rockig auf einmal. Und so, und das akzeptieren die Leute, habe ich mir gedacht. Gut, der muss es ja wissen. Ja, und dann kommt, das war immer so, die erste Hälfte Proben waren ohne ihn und dann kam er dann rein, hört sich das Ganze an, nuschelte irgendwas mit Elmar und Elmar musste dann seine Wünsche umbauen. Und dann ging es los. Aha, okay, wir bauen ein VD ein von Takt 73 zu Takt 112. Und dann schießt er, was ist ein VD? Ja, da springen wir einfach, so Sprungpunkte. Okay, Sprungpunkte. Das heißt, Seite 3 und 4 fällt jetzt weg. Erstmal. Ja, genau, wir springen dann dahin. Aber wir brauchen die drei, Seite 3 dann nochmal und so weiter. Und das hätte man auch mit, da waren das mit Kopf, Doppelkopf, roter Kopf, blauer Kopf, grüner Kopf, roter Doppelkopf, grüner und so weiter. Es war ein Bilderbuch, gell? Du bist hin und her gesprungen. Man hätte das auch so sagen können, dass er sagt, okay, wir nehmen das Intro von dem Song weg und spielen nur erste Strophe, Chorus und so weiter und springen dann sofort in den nächsten Song. Das wäre 2 Minuten Absprache gewesen. Aber nee, er hatte das wegen der Bläser auch, was ich auch hinterher zu der Zeit nicht verstehen konnte, aber hinterher dann doch. Und so habe ich dann wenigstens gelernt, so die ganzen Sprungpunkte und was Kopf heißt, was da Senior heißt, was da Capo heißt und so weiter. Das habe ich da in der Ecke dann kennengelernt. Und es muss natürlich auswendig gespielt werden dann irgendwann. Und so kam ich dann zu Carpendale und ich glaube einfach, dass es bei so Touren wie Jenny, wie Carpendale, sagen wir mal, nicht zu an allererster Stelle die musikalische Qualität
wichtig. Na, eine musikalische Grundqualität wird ja stimmen müssen. Genau. Aber tatsächlich hat ja auch Carpendale selber über euch, also über die Band gesagt, dass es ihm, also ich glaube, er hat gesagt, es kommt ihm sehr auf Sound an, weil es auch, also da ist er einfach der Typ für und dass es ihm auch sehr auf das Menschliche ankommt. Mhm. Ist das bei dir auch so? Also ich sag mal, wenn du so, wo ist für dich der Threshold, wo ist für dich die Waage, wo darf es menschlich noch hingehen? Also würdest du auch mit, ich sag mal, doof Blödmännern spielen, wenn es musikalisch okay ist, nee, oder hört es irgendwann auf?
Da hört's, also da gibt es auch ein konkretes Beispiel für. Das Beispiel war Jule Neigel. Ich hatte ja, ich glaube, 4 Jahre mit Jule gespielt und war auch 2 Jahre MD bei Jule. Und der Keyboarder ist dann ausgestiegen, weil da gab es wohl richtig Zoff zwischen denen. Ich will das jetzt nicht vertiefen, aber es ging letztendlich darum, Jule wollte dann den Keyboarder verklagen auf irgendwas. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann dir nicht verbieten, gegen ihn zu klagen, aber sobald du das machst, bin ich raus aus der Nummer. Das ist für mich moralisch ein Unding. Das macht man einfach nicht. Und so war es dann auch.
Das ist konsequent auf jeden Fall.
Ja, das kann ich überhaupt nicht. Also wirklich überhaupt nicht ab. Sowas. Für mich ist die menschliche Komponente eine ganz, ganz essentielle. Und das versuche ich ja meinen Studis immer klar zu machen. Du sitzt mit den Leuten dann, wenn es auf Tour geht, für 2 Wochen, 3 Wochen sitzt du da zusammen. Und wenn du da nicht halbwegs pflegeleicht bist, kriegst du nur Ärger. Du kriegst einfach nur Ärger. Schluck vielleicht das eine oder andere runter und sagst dir, okay, dann ist es halt so. Ja? Aber mach hier kein Fass auf im Sinne von aber ich. Das machst du genau 2-mal, das erste und das letzte Mal. Weil danach wirst du nicht mehr gebucht.
Naja, das hat also bei Carpenter jetzt funktioniert. Du spielst jetzt... Also, ich kann es so schlecht rechnen, seit 87 haben wir gesagt,
seit 88.
Oder seit 88.
Mhm. April 88 war die erste Tour.
Genau, also wirklich lange und es gab, glaube ich, genau ein Jahr, in dem du nicht gespielt hast, genau. Das hatte kranke, also gesundheitliche Gründe und das fand ich irgendwie ganz rührend, weil ich hab den Facebook-Post gelesen, den er da rausgetan hat und gesagt hat, also ich meine, das muss man erstmal auch machen, dass Howard Carpendale erstmal lanciert, übrigens mein Bassist, das erlebt man jetzt nicht bei vielen Solosängern sozusagen, kann auf dieser Tour nicht dabei sein, aus gesundheitlichen Gründen. Und ich habe dann mal ein bisschen die Kommentare durchgelesen. Das fand ich total rührend, weil, also ich glaube, es waren locker 600 Kommentare unter dem Post oder mehr. Und die waren alle im Tenor, was, Frank ist nicht dabei, geht ja gar nicht. Oh Mensch, alles Gute. Was, die Band ohne Frank, unmöglich. Oh nein, die letzten Jahre noch mitgesehen, also dieses Jahr ohne. Das war die ganze Zeit der Tenor. Was ich irgendwie cool fand, also nee, nicht irgendwie, ich fand es total cool, muss ich sagen. Also insofern hat sich diese menschliche Komponente, die aber musikalisch seid ihr eine wirklich hervorragende Band, das kann man einfach mal nicht anders sagen, aber hat sich dann so gelohnt.
Ja, ich bin auch überrascht, also dass diese Position, die ich jetzt in all den Jahren bei Carpendale habe, schon eine außerordentliche ist. Also einmal natürlich aufgrund der Länge, ja, das sind ja über 30 Jahre jetzt, und dann auch, dass es tatsächlich bei den Fans also bei den Schlagerfans, die ja eigentlich total fixiert auf den Künstler sind, denen es eigentlich völlig wurscht ist, was.
Das meine ich eben. Ich meine, frag mal irgendwen, wer der Bassist von Helene Fischer ist.
Ja, genau. So. Und weil das interessiert keine Sau.
Es interessiert ehrlich gesagt nicht mal jemanden so richtig, ob da wirklich diese Person auf der Bühne wirklich Bass spielt. Wenn ich mir viele Fernsehgigs angucke, kommt die.
Ja, also ich meine, das ist natürlich, guck mal, das ist auch geschuldet. Ich muss da mal so eine Lanze brechen dann dafür. Wenn du so Fan von so einem Schlagerkünstler bist, ne, dann ist das so, die wollen die Nähe zu dem Schlagerkünstler haben, deshalb gehen die auch hin, deshalb gehen die auch zur Fernsehsendung. Und das interessiert die nicht, ob das live ist, ob das Playback ist und so weiter. Das ist nur die Tatsache, man ist in einem Raum mit dem, weil der Künstler aus irgendeinem Grund Songs interpretiert, die vielleicht ganz, ganz wichtig für einen von den Fans sind. Zum Beispiel, das werde ich nie vergessen, wir spielen in Dresden im Kulturpalast. Ein relativ kleine in Anführungszeichen, also da passen, glaube 1800 oder 2000 Leute rein. Klein heißt, also es ist auch so gebaut, dass alle recht nah sind. Und wir spielen einen Song, der, also ich kannte den vorher nicht, ich musste mir den auch erstmal reinziehen. Und da sitzt vor mir, es ist offensichtlich eine Familie, drei Generationen Familie, immer nur die Damen sind dann da. Also Oma, Mutter, vielleicht eine Tante oder so. Ich glaube, es waren vier oder fünf. Zwei Jüngere, also drei Generationen. Und kollektiv fangen die bei dem Song an zu heulen. Da kann man natürlich sagen, was man will. Ob das jetzt musikalisch hochwertig ist oder nicht. Aber wenn das bei den Leuten passiert, ja, dann haben wir irgendwas richtig gemacht.
Ja, nach die Sache mit musikalisch hochwertig, ja. Schlager hinher und so weiter, das ist ja immer so ein Ding. Also ich lese ganz oft, also beispielsweise habe ich vor kurzem, also ich habe einigermaßen viel mit dem Schlagzeuger Felix Lehrmann zu tun.
Felix, ja.
Genau, der ja nun unter anderem
grüß ihn mal von mir ganz herzlich.
Mache ich gerne. Der ja unter anderem auch bei Sarah Connor spielt. Mhm. Und ich lese dann teilweise, also er spielt auch wahnsinnig gerne bei Sarah Connor. Mhm. Und das ist eine ganz tolle Band, die auch sehr gerne und sehr eng zusammenspielt. Mhm. Und ich lese schon häufiger auch mal Kommentare unter seinen Videos, wieso er denn bei Sarah Connor spielen würde. Das sei ja unter seinem Niveau, also so auch musikalisch, mhm, wo ich denke, naja, nee, nur weil ich wahnsinnig schnell spielen kann, ist es trotzdem eine anspruchsvolle Sache, Buff Chuck zu spielen. Richtig. Und ob man einem die Musik und die Bandsituation gefallen, ist nur einfach Geschmackssache. Also das ist eine Diskussion, ich will eigentlich nur am Ende damit sagen, das ist eine Diskussion, die sowieso Banane ist.
Ja. Naja, sie ist also unter Muckern, ja, sollte die Diskussion aber nicht Banane sein. Egal welche Mucke man macht, man muss jetzt keine Mucke geil finden, ja, oder eine ganz schlimm finden. Es ist ein Riesenunterschied, ob du die Mucke spielst oder hörst. Also jedenfalls für mich. Ja, ich komme
wirklich, tatsächlich.
Ja, total.
Das kann ich als langjähriger Partyband-Musiker, der die schlimmsten Songs teilweise gespielt hat, auf irgendwelchen Schützenfesten, durchaus sagen. Ich würde mir niemals eine Wolfgang Petri-Nummer freiwillig anhören. Wenn man dann aber dazu mal Gitarre spielt und den Song so ein bisschen ignorieren kann, einfach Rockgitarre spielt, ist das was vollkommen anderes.
Super. Also zum Beispiel ich bin nicht unbedingt der Country-Affinste. Ja, aber ich spiele in so einer Country-Session hier in der Nähe von Hamburg, südlich von Hamburg. Monday Music heißt es. Die treffen sich alle 14 Tage und spielen da mit Nashville-Notation, also spielen auch nach Zahlen und mit tollen Leuten. Und ich bin da so 5-6 Mal im Jahr, wenn es geschieht, also im Moment durch Corona natürlich nicht, so 5-6 Mal spiele ich dann da. Und das macht so eine Freude, das Zeug zu spielen. Und wenn ich nur Amsterdam die ganze Zeit spiele, ist mir scheißegal, oder Wechselbass, macht nichts. Aber du siehst, die fantastische Sänger sind dabei. Also es ist für so eine Session unfassbar. Die gucken sich an, was machst denn du? Okay, zweite, dann machst du die dritte, dann machst du hier Top Note und vielleicht machst du, oktavierst du dann Lead Vocals. Die gucken sich das an und dann stimmt das einfach. Gell? Und du stehst da, haben die das mal geprobt? Nö, die kennen den Song halt und dann wird das sofort gemacht. Und dann siehst du diese 120 Leute da, älteres Baujahr, und die haben einen Spaß dazu zu hören. Wunderbar, hast alles richtig gemacht. Bei Carpendale auch. wenn du sagst, also wenn sowas passiert und wenn, oder wenn du, wir hatten das einmal, Carpendale geht pro Gig, geht einmal raus und also macht da so seine Ehrenrunde.
Blumen einsammeln.
Richtig, und dann hallo. Und da kommt eine Frau, will ihm eine Rose geben, ja? Und sie, ja, hallo und so weiter. Wir hören das ja alles in ihr mit dem Mikro. Und gefällt's dir denn, ja? Und sie setzt an, kriegt aber keinen Ton raus, sondern die ist so aufgeregt, die macht nur hip, 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 hip mehr und kommt brüllend laut über die PA. Dann denkt sie auf der einen Seite, ach du Scheiße, auf der anderen, aber wenn eine Frau so reagiert oder ein Mensch so reagiert, dann kannst du dir vorstellen, wie wichtig das für die, für wie wichtig das ist, da in dem Konzert zu sein.
Ja, ja, na klar, absolut.
Also
absolut.
Insofern, wenn man das jetzt alles, weil oftmals, ich werde natürlich auch gefragt, gell, sag mal, das muss ja ätzend langweilig sein mit Carpendale. Stimmt nicht, die Band ist geil, wir haben manchmal Arrangements, da muss ich aber echt aufpassen, dass das alles stimmt. Ich habe zum Beispiel die Arschkarte in Anführungszeichen, weil Howard ja so eine fette Stimme hat, dass ich meinen Basssound so hinbiege, dass ich nicht in seine Region kommen. Das heißt, ich muss teilweise anders spielen, als ich normalerweise spielen würde. Der muss tiefer klingen als er, dass ich nicht zweimal, wenn er macht, ja, und so weiter. Ich gibt sofort Mecker vom FOH und das sind Herausforderungen, die man vielleicht so im Zusammenhang gar nicht mitkriegt. Selbst Mucke.
Nein, würde das kriegt man nicht mit, natürlich.
Nicht mitkriegen. Aber das Ergebnis dann zählt. Ja. Die sagen, okay, aha, Das klingt toll, man hat ihn verstanden und so weiter und so fort. Also das sind dann Sachen, die nehme ich dann auch so relativ ernst und sehe halt zu, dass ich den Sound so hinbiege, dass mir keiner an Karren pissen kann und sagen, da bist du aber echt zu dominant gewesen. Weil was passiert denn, wenn ich zu dominant bin? Der Fader geht runter, gell? Und dann, ob ich jetzt gespielt habe oder in China fällt ein Sack Reis um, das ist dann...
Ja, ja, absolut. Absolut. Übrigens wird, ich weiß noch nicht genau, wann dieser Podcast online gehen wird, aber wenn er online geht, dann wirst du vermutlich entweder gerade oder in Kürze mit Carpendale auf Tour sein. Mhm. Das ist genau. Das Nächste, was jetzt so tourmäßig ansteht. Richtig. Im Monat. Ich habe mal nachgeguckt, also ihr seid tatsächlich einen guten Monat
wenn unterwegs. Stattfindet, ne?
Wenn es stattfindet. Mhm. Das ist ja derzeit, liebes Publikum aus der Zukunft, wenn ihr in 50 Jahren diesen Podcast hört, wir sind in 2022 und haben eine kleine geschichtliche Nebensächlichkeit namens Corona noch zu bewältigen. Ihr werdet da schon gar nicht mehr wissen, was das ist, aber ist im Moment manchmal ungewiss, ob Konzerte stattfinden. Im Augenblick sind wir mal guter Dinge. Mhm. Ich würde gerne einmal von Carpendale abbiegen auf eine Frage, die ich mir gestellt habe. Du bist ja, du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du dich auch immer sehr für die technische Seite von Musik interessiert hast, dass du Toningenieur werden wolltest, deswegen auch E-Technik studiert hast. Und tatsächlich hast du auch mit drei Kompagnons auch ein Studio betrieben. Mhm. Also es gab ein Studio in der Nähe von Stade auch, das Ende der 90er eröffnet wurde unter dem Namen Studio 4. Studio 4. Mhm. Später hieß es dann Ear Force, aber selbe Studio. Das aber auch leider 2017 geschlossen und wegen eines Wohnungsbauprojektes abgerissen wurde. Mhm. In dem Studio habt ihr tolle Künstler und da hast du da Lotto King Karl produziert. Jetzt ist dieses Studio abgerissen. Du hast dir, wie auch einige deiner ehemaligen Kompagnons, was ich so gelesen habe in der dort lokalen Presse, habt euch Home-Studio-mäßig eingerichtet. Du produzierst ja dein eigenes Zeug, wie das viele machen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, braucht man heutzutage noch Tonstudios?
Das ist eine sehr gute Frage. Man muss ein bisschen was differenzieren. Also wenn man jetzt zum Beispiel in Mannheim, wir haben ja das Fach Producing und da unterscheiden wir in die sogenannten Schrauber und Bandproducer. Also die Schrauber sind die aus Null irgendwas machen, die vielleicht aus dem Internet einen Vocal Track nehmen und basteln um den Vocal Track ein neues Ding rein. Die brauchen kein Studio. Das Einzige, was sie brauchen, ist eine halbwegs gescheite Abhörer. Und ein Raum, der klingt. Und da ist es schon mal, da fängt es schon mal an, wird problematisch. Oder man hat einen Kopfhörer, auf den man sich richtig gut eingehört hat und den man dann durchaus als Referenz nehmen kann. Passiert alles. Für Leute, ich würde mich eher so als Bandproducer sehen. Und da liegt so die Krux drinne bei Schlagzeug. Ich bin nach wie vor ein Fan des richtig gespielten Schlagzeugs. Und wie du auch eingangs erwähnt hast, ich hatte so viel Glück mit den Drummern, mit denen ich gespielt habe. Das ist, also da kann ich heute nur sagen.
Also toll. Aber nehmen wir mal die, also auch die Drummer beispielsweise. Mhm. Also mit wem hast du gespielt? Benny Greb, ja. Ralf Guske ganz ja. lange, Zacki.
Ja.
Keine Ahnung, wir haben gerade über Felix Lehrmann gesprochen. Ja. Ich habe auch schon ein langes Gespräch mal mit Jost Nickel geführt.
Ich habe zum Beispiel eine Jam-Session mit Chester Thompson gemacht.
Und aber all die Leute, und garantiert auch Chester Thompson, aber all die Leute, also die Leute, die ich gerade genannt habe, von denen weiß ich's, haben mittlerweile ihr Zeug zu Hause, mhm. kriegen Jobs zugeschickt, mhm. nehmen zu Hause ihre Tracks auf, schicken die zurück, bumm.
Genau.
Natürlich braucht man einen vernünftigen Aufnahmeraum für ein Schlagzeug, mhm. man braucht auch die Mikros und das mhm. Aufnahmeequipment. Aber das, was, woran man denkt, wenn man heutzutage an Tonstudio denkt, ist mhm. ja was ganz anderes. Das ist ja dieses Ding, das es gibt, wo man als Band hingeht, wo man dort alles aufnimmt, mhm. wo das Ganze. Mhm. Und das ist eine Einrichtung, die gibt es durchaus noch. Aber ich stelle mir ernsthaft die Frage, wie sehr man das noch und warum man das brauchen sollte. Mhm.
Sagen wir mal, für Mainstream-Pop und ich nenne es jetzt mal ein bisschen abwertend, ich meine es aber nicht so, Gebrauchsmucke, ja? Braucht man es nicht unbedingt. Es ist für Pop ist es eigentlich fast egal, ob ein richtiges Drum spielt oder nicht. Du hast ja auch schon gesagt, die meisten Drummer haben einen kleinen Aufnahmeraum bei sich zu Hause.
Wenn ich möchte, dass Jost auf meiner Produktion spielt, dann schicke ich Jost ein Playback, er spielt genau. zu Hause bei sich ein.
Genau, aber dann hast du natürlich, das große Problem ist dann, wenn du jetzt in, sehen wir es mal von der, sehen wir es jetzt mal von der künstlerischen Seite, gell? Der Entwicklungsprozess ist natürlich eingeschränkt. Das heißt, ich kann in einem Tonstudio, wenn ich da bin, hinter der Glasscheibe spielt jemand, diese ganze Besprechung dabei. Ah, kannst du vielleicht das dann doch noch ein bisschen so machen? Ich weiß, das kannst du doch viel. Du hast da so einen Lick, das kann ja kaum eine Sau. Kannst ruhig da mal einbauen und so weiter. Diese Art der Kommunikation fällt natürlich flach, weil du gibst es in unser und hast da Dinge, die da kommen. Ja?
Ist es mehr ein atmosphärisches Ding?
Ja, es ist mehr ein atmosphärisches Ding.
So ein bisschen wie
deshalb sagte ich auch künstlerisch. Also ist es. Wirst du praktisch nach Quadratmetern bezahlt, im Sinne von, ich habe eine Produktion, die muss bis dahin fertig sein und so weiter, dann ist das in Ordnung. Bist du in diese Produktion involviert, so mit Haut und Haaren, dann ist diese Kommunikation schon besser. Wir haben zum Beispiel jetzt das Ding, an dem ich jetzt gerade rumbastel, diese Metal-Produktion der Bote, ist so, da habe ich auch meinen Kumpel, auch Gitarrist bei Carpendale, ja, der spielt die ganzen Gitarren jetzt richtig ein, Bratgitarren. Und was haben wir gemacht? Er bietet sie an, dann treffen wir uns bei ihm. Wir sind vor anderthalb Wochen in Wilhelmshaven gewesen, der wohnt in Wilhelmshaven, und sind dann die Gitarren durchgegangen. Nochmal, aber direkt, gell? Okay, das würde ich ganz gern so und so mal. Ah ja, dann gut, dann spiele ich das gleich nochmal ein und so weiter. So hatte man dann eine Grundlage, über die man diskutieren konnte und dann das Sahnehäubchen dann da drauf wird dann tatsächlich vor Ort gemacht. Dann hat man aber diese Kommunikation. Und ich finde, die hat man nicht mehr, wenn man dieses, was jetzt üblich ist, praktisch wir schicken uns gegenseitig Files zu. Ja, das ist ein bisschen eingeschränkt. Dann kommt noch dazu, es gibt ja zu jeder Bewegung auch eine Gegenbewegung. Und es gibt diese höchst künstlerisch ambitionierten Leute, wie zum Beispiel Käthe. Ja? Mhm. Als wir mit Carpendale, wo waren das, 17, 18, in Berlin im Hansa-Studio waren, da gibt es direkt neben dem Hansa-Studio, was ja eh schon anachronistisch ist, ja? Gibt es ein Direct-to-Disc-Studio. Viel anachronistischer geht es gar nicht.
Bitte was?
Ein Direct-to-Disc-Studio. Das heißt, da kommt eine Band ins Studio, die haben drei Pulte vom Abbey Road Studio, drei Generationen Pulte Abbey Road Studio, eine ohne IQ, eine mit Bässen und Höhen und eine mit Dreiband-IQ. Das waren die ersten drei Generationen Mischpulte vom Abbey Road. Haben dann natürlich eine Mörderkollektion an Mikrofonen, da geht der Künstler rein. Dann gibt es eine Bandmaschine und eine Schneidemaschine. Jede Band, das ist der Deal, spielt dreimal eine komplette LP-Seite, nämlich 22 Minuten inklusive Pause. Dann wird das mit der Bandmaschine aufgenommen und du hast den Rohling. Der Rohling wird nicht angerührt. Der wird dann nebengesetzt, wird ein neuer Rohling gesetzt für das zweite. Dann hören die sich die drei Sessions an und suchen sich die Session aus, die sie gerne auf LP haben wollen. Und dann wird die zweite Seite gemacht. Das heißt also, du spielst nicht nur einen Song live ein, sondern du spielst 22 Minuten, das ist das Maximum, was man so kriegen kann, spielt man da ein. Das wird alles vorgemischt. Jeder Fehler wird gelassen.
Warum macht man das?
Folgendes Beispiel. Ich bin aufmerksam geworden auf eine kanadische Sängerin, die heißt Holly Cole. Holly Cole hat ein Album rausgebracht, Temptations. Man munkelt, dieses Temptations-Album ist von einem Produzenten, Namen habe ich vergessen, unter folgender Prämisse aufgenommen worden. Sie wollen unbedingt mit dem Produzenten zu tun haben. Dann sagte der Produzent, Holly, können wir gerne machen, aber eine Sache musst du wissen, bei mir gibt es nur First Takes. Und wenn du irgendwas dazwischen sappelst oder sowas, ich lass alles drauf, es wird nichts geschnitten. Und das ist für mich mit Abstand das beste Album, was Holly Cole je gemacht hat. Das stimmt hinten und vorne nicht. Ja? Also das ist gesanglich nicht perfekt. Dann in einem Fade-Out war dann auf einmal, oder im letzten Ton, Fade-Out gab es ja gar nicht, im letzten Ton der Band sagte sie, was that good? Hat der Eisenhart drin gelassen. Da wurde nichts editiert an dem ganzen Scheiß. Und an dem Album kann ich mich nicht satt hören. An Alben, die editiert sind, höre ich mich relativ schnell satt. Vielleicht auch, weil ich eben Mucker bin und völlig anders an die Geschichte rangehe. Aber ich finde, das hat diese Nicht-Perfektion hat eine gewisse, das hat einen Riesen-Charme dabei. Ja? Wir haben zum Beispiel mit Melly. Ja?
Melly, eine Braunschweiger Sängerin, ja, genau. Die wir beide zufällig tatsächlich, unabhängig voneinander, ja, beide persönlich kennen. Schöne Grüße an der Stelle.
Genau, da auch ganz, ganz liebe Grüße meinerseits. Da haben wir auch gesagt, sollen wir jetzt editieren? Ja? Oder sollen wir das so lassen?
Ihr habt ein Projekt, FM Radio, das, genau, ist nur Bass und nur Gesang.
Ja, also Bass mit dem Looper und Gesang drüber. Und das ist natürlich, ich und Looper, das ist auch nicht gerade, sagen wir mal, meine Erfüllung da drin. Also alles, was mit Füßen zu tun hat, bin ich ein bisschen tollpatschig, muss ich sagen. Also ich bin immer heilfroh, wenn ich den richtigen Zeitpunkt erwische, um zu treffen, um das Ding ein- und auszuschalten, beziehungsweise in Overdub oder in welchem Mode auch immer da reinzukriegen. Wäre also nie ein guter Keyboarder. Und dann war die große Sache, sollen wir editieren oder sollen wir nicht editieren? Und weil da auch teilweise Holly Cole Nummern drin sind, also eigentlich Tom Waits Nummern, die aber im Arrangement von Holly Cole waren, habe ich gesagt, nee, lass mal. Das ist vielleicht nicht 100% richtig. Und vielleicht würde deine Gesangskollegin sagen, boah, das hättet ihr aber zurechtrücken müssen. Ja, aber nee, das machen wir nicht, weil es ist halt ein, wie heißt es, ein Timeprint, also das ist halt so eine
Momentaufnahme.
Danke, eine Momentaufnahme und damit hat sie es. Ja? Und so weiter. Ich mische das zurecht, das Ding, dass das einigermaßen klingt, aber wir editieren nichts.
Genau, findet man auf YouTube, also findet man auch schnell. Es gibt, genau. Warte ganz kurz, ich komme von selber darauf, ich glaube, Fragile von Sting ist, genau, ein Song und auch Message in the Bottle, auch, richtig, von Sting, ja, bzw. genau, von The Police.
Wir hatten das, also genau, zwei Sting-Songs und jetzt haben wir beim zweiten Schub zwei Holly Cole-Songs, also Tom Waits, die von Holly Cole interpretiert wurden.
Wenn wir gerade über FM Radio sprechen, das hat mich sowieso mal interessiert. Ich meine, du bist, wir haben es jetzt ein, zweimal schon erwähnt, also die geneigte Hörerschaft wird es mittlerweile wissen, aber du bist ein ausgesprochen anerkannter Bassist in Deutschland und international. Du spielst wahnsinnig viel, es ist dein Job, du verdienst damit Geld, du spielst lange Touren für große KünstlerInnen und spielst Studioproduktionen. Und trotzdem stelle ich fest, dass du dir immer wieder Zeit nimmst für so Projekte, also wie zum Beispiel FM Radio mit Mel, wo ihr einfach aus Das ist meine Wahrnehmung, berichtige mich, wenn es falsch ist, wo ihr aus Bock mit Bass und Gesang, weil es euch vielleicht künstlerisch interessiert, ein paar Coversongs aufnimmt. Du steckst viel Energie in den Boten. Ein Metal-Projekt, das sicherlich auch musikalisch und wirtschaftlich seine, also auf jeden Fall musikalisch seine Berechtigung hat. Aber ehrlich gesagt, in den Charts habe ich das noch nicht gesehen. Ja?
Weiß man auch gar nicht.
So, genau. Also, und ich erlebe viel solche Sachen. Mhm. Also auch beispielsweise Dreiergezimmer wurde in der Musikerinnenwelt durchaus wahrgenommen natürlich. Mhm. Ich meine, da haben Peter Wölpel, Benny Greb und Frank Itt zusammen gespielt. Hallo. Aber auch nichts, womit man jetzt unbedingt, wovon man jetzt irgendwie Platten verkauft im größeren Stil. Und ich habe mich gefragt, also ich finde es toll, dass du auf so viele, ich nenne es mal, ohne es diffamierend nennen zu meinen kleinen Nebenprojekte oder kleine Projekte. Es, sind ja, es hat ja fast was von, ich sag mal, Amateurprojekten, einfach, die man aus Bock macht. Was reizt sich daran, sowas nach wie vor zu machen, neben deiner ja immensen musikalischen, hauptberuflichen Tätigkeit, also mit der du einfach auch Geld verdienst? Und wo, also das ist ja auch eine Menge Energie, die man da reinsteckt. Ja, woher nimmst du die?
Ja, das ist, also du hast ja gesehen, ich habe genug Zeit, da ich mich nicht in sozialen Medien bewege.
Das ist schon mal ein Punkt, Leute. Das ist ein echter Grund, sich von Insta abzumelden, wenn ich mir das so überlege.
Komm, ich will keinen
Vorschlag. Aber ernst, wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt ohne soziale Medien, ich sag mal, in einer Woche einen Song mehr schaffe oder überhaupt schaffe oder im Monat. Ja. Fantastisch.
Und es hat... wir hatten ja vorhin schon mal gesprochen, was, wie wichtig ist die persönliche, der, also der Anteil an persönlichen der Motivationsgründen. Ja? Guck mal, ich kenne Mel seit, oh Gott, da war sie 16. Ja, das ist im Zuge des, dieses Jazz- und Rock-Workshops in Salzgitter gewesen. Da war ich der Bandcoach in Mels Band. Seitdem kennen wir uns.
Und mittlerweile ist sie selbst Dozentin.
Genau, mittlerweile ist sie da Dozentin. Alles drum und eine exzellente Sängerin. Das ist eine Freundschaft. Und bevor ich dann irgendwie so, ach, das machen wir nicht. Ich will das zumindest einmal probiert haben. Da bin ich einfach viel zu neugierig. Ich kann dann immer noch sagen, das war kacke. Aber wenn ich von vornherein sage, nö, mache ich nicht, kann ich ja noch nicht sagen, ob es kacke ist oder nicht. Und so ist das zum Beispiel auch gewesen mit der Bote. Der Bote, der Sänger ist, der Sänger in Anführungszeichen, ist der Frontmann einer Rammstein-Coverband, die heißt Feuerengel. Und die wollten in den 90ern, als wir dieses Studio gerade geöffnet haben, 99 war das, glaube ich, unbedingt Demos machen, damit sie Gigs kriegen als Coverband. Also haben sie Rammstein-Songs gecovert. Und ich fand den Sänger, also das hat mich doch schon ganz schön gekickt. Dachte ich, komm, da hast du nicht Bock, irgendwas mal zu machen, was so ähnlich ist wie Rammstein, aber doch deinen eigenen Kram. Und so kam der Bote zustande. Ja, und dann haben wir zwei Alben gemacht und jetzt kommt das dritte, also sind wir in der Endphase. Also, und das war nie, also bei all den Projekten ist es immer, also ist Geld nie die Motivation gewesen. Wenn das die Motivation wäre, bräuchte ich ja gar nicht anfangen. Ich habe da einfach Bock drauf. Punkt. Und mir ist es egal, ob es ob das Geld bringt oder nicht. Ich habe Bock drauf, das zu produzieren. Ich habe Bock drauf, auch das zu mischen. Jedes Mal, wenn ich zum Beispiel, wir machen ja auch Electric Auto, ist ja auch das dritte Album, ist ja auch in der Mache.
Ja, ich hörte davon.
Und da ist es zum Beispiel so, beim dritten Electric Outlet Album, da ist unfassbar viel Bass-Feature drin. Das war bei den ersten beiden überhaupt nicht. Ja, und weil es ursprünglich auch gar nicht als Electric Outlet gedacht war, sondern als Soloplatte von mir. Und dann sagte Tom, naja, komm, Ralf wird ja da so und so drauf spielen und mal gucken, ob Markus auch Bock hat. So, und dann wird es dann doch wieder die Geschichten. Also es ist noch nicht fertig, wir machen auch da überhaupt keinen Druck. Wenn es dieses Jahr fertig wird, wunderbar, wenn nicht,
wir machen halt zu tun. Markus hat gerade seine Soloplatte rausgebracht.
Das ist ja nichts, wo man jetzt sagen müsste, es muss unbedingt fertig werden. Für mich ist das ganz, ganz wichtig, dass das persönliche Umfeld stimmt. Und wenn es das nicht ist, dann wüsste ich auch nicht, weswegen ich das mache, weil letztendlich so viel verdienst, also da musst du schon richtig viel verdienen, damit du sagst, okay, ich mache das wegen des Geldes. Ne? Also, nee, und toi, 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 ich habe den Job in der Popakademie.
Auch so ein Punkt. Popakademie, super, ja. Stichwort. Da bist du tatsächlich von Anfang an, seit 2003, seit das Ding steht, bist du da Dozent. Ich weiß nicht, also du bist auf jeden Fall jetzt Dozent, also du bist sozusagen Chef der Bassabteilung und bist auch Bandcoach. So. Und ich habe es schon erwähnt, seit 2016 wurdest du zum Professor berufen. Und ich habe mich gefragt, ich meine, du warst eben einer mit der ersten Dozenten da. Was hat dich damals, also wie lief das? Was hat dich gereizt an so einem, man wusste ja noch nicht, dass das den Erfolg hat, den es heutzutage hat, das ist die Popakademie, das wusste man 2003 aber noch nicht, das war so eine Idee, die das Land Baden-Württemberg zusammen mit Udo Dahmen und ein paar anderen Leuten hatte, basierend auf dem Popkurs mehr oder weniger.
Ja, richtig.
Und, was hat dich daran gereizt, daran ist teilzunehmen?
Och, Udo hat mich mal angerufen. Udo hat mich wohl mitgekriegt bei der Yamaha Musikschule, wie ich Bandcoaching gemacht habe.
Die in Netterfeld?
Ja,
die in Netterfeld.
Da hatte nämlich Udo auch der hatte das auch, glaube ich,
konzipiert.
Nicht nur geleitet, sondern auch
diese Music Station hieß es mal, ne?
Hieß das Music Station?
Ich glaube, das hieß mal Music Station, als zu seinen Zeiten.
Ne? Und, dann rief der an und sagte, ob ich nicht Bock hätte, in der Popakademie zu unterrichten. Und ich dachte, Popakademie, was ist denn das? Ja, das ist ein Ding, was dann in Mannheim entstehen wird. Und das sieht so aus, dass wir tatsächlich, die Stadt Mannheim wird uns ein eigenes Gebäude bauen und so weiter. Das war damals schon fix. Aber so das erste Jahr wird dann in der Musikhochschule, kriegen wir da Räume und so weiter. Ich sag, auch das für mich war es eigentlich schon klar, dass ich das machen will, weil ich habe, bevor ich da Nein sage, also von vornherein, ich will ja erstmal sehen, was da los ist. Wer weiß, was da alles bei rauskommen kann.
Ist ja auch
das Einzige, was ich gesagt habe, war, okay, Udo, dir ist schon klar, dass ich musiktheoretisch eine vollkommene Niete bin. Gibt's da jemanden, der Musiktheorie dann macht? Ja, da haben wir extra Dozenten für. Sag, okay, wenn das so ist, dann nehme ich das an. Ja. Und so war das dann.
Und seitdem auch. Bist du da Dozent der ersten Stunde.
Genau.
Und das ist lustig, weil ich habe als zweite Frage zu dem Thema hier stehen, wer dich gefragt hat, das wissen wir das schon mal. Liebe Zuhörerschaft, ihr wisst natürlich, wenn ihr mehr über die Popakademie und besagten Udo Dahmen wissen wollt, ihr müsst einfach nur die entsprechende Tontalk-Folge hören, in der ich mich in der Popakademie mit besagtem Udo Dahmen unterhalte. Ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, und ich habe ja auch ein schönes Bild gesehen, in dem du zwischen Udo und dem, ich entschuldige mich jetzt schon, dem anderen Geschäftsführer der Popakademie stehst.
Hubert Vanjo.
Dankeschön, Hubert Vanjo. Diese Urkunde überreicht kriegst. Wie wird man eigentlich zum Professor? Wieso haben Sie das gemacht?
Ach, das ist viel unspektakulärer, als man denkt.
Das klingt sehr spektakulär.
Ja, weil es ist immer noch die Mehr, dass man sagt, okay, in der Hierarchie ist es dann praktisch Doktor und dann Professor. Das ist irgendwie ein...
Das ist ja eigentlich, also Doktor genau. ist ein Titel, den ich mir erarbeite, Professor ist eine Berufung.
Richtig, also du wirst praktisch, es ist praktisch wie ein Arbeitsvertrag, ja, mit Titel. Es war so, es gab, die ganze Zeit lang waren wir praktisch einfach nur Dozenten und dann ging es darum, dass zwei Stellen, dass das Land Baden-Württemberg eine Professur für zwei Stellen ausgerufen hat. Das heißt im Klartext, dass das Land Baden-Württemberg offeriert dir eine Festanstellung. Das haben auch dann zwei von uns gemacht. Und dann sagt es gibt aber noch die Möglichkeit, eine sogenannte Honorarprofessur zu haben. Im Klartext heißt es, es ändert sich nichts für mich, ich bin nach wie vor freischaffend, darf aber diesen Titel haben, für was auch immer der gut ist. Nicht, dass ich das schmälern will, um Gottes Willen, aber ich bin nicht der Typ, der jetzt auf dieser Ehre rumreitet. Aber das ist aber
letztendlich man liest es auch nirgendwo. Also man liest es auch nirgendwo von dir. Nirgendwo steht Professor Frank Itt. Einzig, wenn man ein bisschen bei dir rumliest, findet man irgendwann diese Berufung.
Und wenn ich dann schon einen Brief kriege mit Prof, dann weiß ich auch ganz genau, wer da. Entweder es ist hochoffiziell, also was weiß ich, Finanzamt oder weiß der Teufel was. Oder,
ja, oder die Popper. Die können, auch ruhig Professor schreiben, ja. Da freut man sich trotzdem nicht, wenn die schreiben.
Aber die eigentlichen Beweggründe waren halt, dass es in der Popakademie dann auch die ganze Denke ist nicht verschult gewesen, sondern baut, wie du schon richtig gesagt hast, auf dem Popkurs auf.
Du hast ja in der Popakademie, in deiner Laufbahn dort auch schon diverse BassistInnen durch deine Hände gehen sehen sozusagen. Mhm. Du hast vor ein paar Jahren zum Beispiel mal auf die Frage, welche Bass-Newcomer dir gerade so positiv auffallen, zwei ehemalige Studenten von dir genannt, nämlich Sebi Wagner, der damals noch der Bassist von The Intersphere war. Mhm. Mittlerweile ist das nicht mehr, aber hat auch einen tollen Nachfolger gefunden und ist selber auch immer noch sehr gut unterwegs. Und Alex Grube, der bei unfassbar vielen großen Acts gespielt hat und selber mittlerweile auch Professor in Hamburg ist.
Münster.
Ich hab irgendwo in der Recherche gelesen, Hamburg, aber das mag auch ein bisschen älter gewesen sein, weiß ich nicht genau. Oder natürlich ein Internetfehler.
Ich wusste nur von Münster. Es kann auch sein, dass mein Fehler ist, aber ich dachte, der hätte eine Berufung in Münster. Aber das kann auch, wie gesagt.
Lieber Alex, du kannst unter dieser Folge kommentieren. Bitte kommentier uns mal, wo du jetzt Professor bist. Das wäre sehr wichtig.
Genau, Alex, mach das
genau.
mal.
Und, aber beide haben an der Poppe studiert. Jahrgang 1 und Jahrgang 2 waren das. Beide in deinen Händen und beide mittlerweile ausgesprochen erfolgreiche Bassisten, wie viele andere auch. Ich habe diese Frage auch mal Jost Nickel gestellt, der ja lustigerweise im Popkurs mal Benny Greb unterrichtet hat. Wenn du solche Leute jetzt in Jahrgang 1, kriegst du so jemanden, ich glaube Sebi Wagner war Jahrgang 1, wie die gesamte Besetzung von The Intersphere, jetzt kriegst du den sozusagen das erste Mal vorgesetzt oder eher dich, wie man es auch sehen will. Sieht man den Leuten an, was in ihnen steckt, schon zu diesem Zeitpunkt? Oder schält sich das im Laufe des Studiums raus?
Naja, also es ist, nehmen wir mal Sebi. Sebi war von vornherein schon ein hervorragender Bassist. Und das Skurrile daran war, er hat Blättchen gehasst wie die Pest. Das weiß ich noch bis heute. Und ich hatte in meinem Curriculum immer auch ein Plättchen drin und es mussten auch für die Abschlussprüfung musste ein Plättchen Song gespielt werden. Und ich kann mich noch erinnern, wie Sebi gesagt hat, muss das sein mit dem Plättchenkram, gell? Anfangs. Und dann kam eben Intersphere.
Ich wollte gerade sagen, wenn ich es gerade, ich habe viele Videos von denen gesehen, auch von damals, Hässlers, und da spielt der Pleck.
Genau, die Hässlers, so hieß die Band.
Die Hässlers, genau.
Genau, und ich habe auch teilweise Bandcoach damals für die Hässlers. Und da habe ich gesagt, und Sebi, was habe ich dir erzählt? Du brauchst ab und zu mal Plättchen, da kommst du nicht drum rum. Stimmt. Ja, genau, und bei Alex ist es so, Alex, das wusste man von vornherein, ich stelle mir mal das Bild vor, Alex wird geboren. Und bevor der überhaupt auf die Welt kommt, nervt er den lieben Gott so unfassbar, dass der sagt, pass mal auf, hier hast du deinen Pott. Er wollte ja immer noch so ein Löffelchen Talent und so weiter und so fort. Und er nervt ihn so und sagt, pass mal auf, sauf den Pott, meinetwegen leer, aber Halsmaul. Ja? Und der ist einer der talentiertesten Musiker, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Alles das, was der im Studium gemacht hat, hat er mit links gemacht. Der hört sich das ein, zweimal an, das Zeug und so weiter. Und während wir zum Beispiel Sachen besprechen, wo man sagt, was hältst du davon? Ach, du meinst, so und so soll ich spielen. Ich habe noch nicht mal den Satz zu Ende gebracht. Und dann spielt die Sau das, Entschuldigung, dann spielt der Sackgesicht auch. Das
liebe sofort, Grüße.
Genau, liebe Grüße. Spielt er das und spielt das unfassbar gut. Dann spielt er hervorragend Gitarre, hervorragend Schlagzeug. Ist aus einem musikalischen Haushalt, der Vater ist auch, ich glaube, sogar Profimucker gewesen oder irgend sowas und so weiter. Nimmt natürlich unfassbar viel davon mit. Und da wusste ich, also, das ist tierisch gewesen. Ja? Und ersten Jahrgang zum Beispiel ein Kommilitone von Sebi, Pogo heißt er, den haben wir zum Beispiel genommen, ich weiß gar nicht mehr, wie er richtig heißt. Ich kenne nur unter Pogo, alle sagen Pogo. Pogo ist einer gewesen, den haben wir genommen, weil der Achtel spielt wie kein anderer. Der steht da und nagelt das Achtelzeug. Der ist kein großer Techniker. Ja? Aber der steht da mit einer Attitüde und knallt diese Rockachtel runter. Und was macht er jetzt? Spielt bei Beatrice Egli. Und er ist der heimliche Star. Also ich werde das nie vergessen, wir waren, da hat Paddy übrigens
spielt. Patrick Metzger spielt genau, Schlagzeug, genau.
Patrick spielt und Pogo spielt Bass. Und ich war zu einem Gig eingeladen. Da muss ich auch noch eine ganz, ganz wichtige Geschichte erzählen. Wir haben dann nachher noch ein bisschen Backstage gesessen und gequasselt. Und wir kamen also über anderthalb Stunden nach Konzertende erst raus. Und was passiert? Zahnspangen, also so 14 bis 17 oder so, stehen dann auf einmal da und quietschen. Pogo, Pogo, Pogo.
Okay.
Ja? Also,
nicht Beatrice.
Nein, aber das war Pogo. Ja? Und das ist, weil der ist so eine coole Socke auf der Bühne. Das ist wirklich toll zu sehen. Der macht gar nicht viel, aber so, das passt einfach. Bei dem stimmt das einfach. Und jetzt zur Geschichte. Bei diesem Gig ist mir auch ganz, ganz viel klar geworden, auch was so Schlagerkram angeht. Ich komme mit der Musik nicht sonderlich klar, muss ich fairerweise sagen. Vor mir, das war so, die Reihe war ganz, ganz weit hinten. Ja? Es war nicht ganz ausverkauft, da waren noch so drei, vier Reihen vor mir. Und da waren so zwei Mädels, die, ich versuche es mal so zu beschreiben, vom lieben Gott nicht gerade gesegnet wurden. Also weder intellektuell noch schön. Also es gab mal den Begriff Patachon, sagt ihr das noch was? So eine alte amerikanische Serie. Genauso war das. Die eine genauso breit wie hoch und die andere also eine gärtenschlank und so weiter. Und die waren da und hatten auch überhaupt kein Rhythmusgefühl. Also selbst das normale Viertelklatschen war denen nicht gegeben. Aber während dieser anderthalb Stunden oder zwei Stunden Konzert, das war für die der Himmel. Ja, die haben geklatscht, irgendwo rhythmisch, scheißegal. Und dann haben sie aber gemerkt, wenn sie so zwei, drei Schläge mit der Band waren und alles hat gestimmt, gell, dann guckten die sich an und waren, das waren die glücklichsten, die zwei glücklichsten Frauen dieser Welt. Gell. Und dann gucke ich mir das an und dann sage ich, sag mal, wer bin ich eigentlich, der dann versucht zu sagen, ah, das ist aber eine Scheißmucke. Oder noch eine andere Geschichte, auch bin eingeladen worden, Angie Taylor, vielleicht sagt dir der Name was, Bassistin, aber auch Techno-Produzentin. Also die spielt relativ große Raves und ihr Alleinstellungsmerkmal ist, dass sie halt ab und zu den Bass rauspackt und dann dengelt die dann zu Techno-Rhythmen live den Bass. Und das ist natürlich für es ist selten das Ding. Und der und die spielt bei Markus. Ich will Spaß. Okay. Und da hat sie mich auch mal eingeladen zu einem Gig und auch wieder Gäste ganz hinten. Also ich habe das alles gesehen. Und ich bin wirklich kein NDW-Fan. Also das ist nicht so meine Geschichte. Ich kenne natürlich fast jeden Song, weil es so aus meiner Sozialisierungsphase war. Aber da sitzt auch so ein älteres Ehepaar vor mir. Und dann spielen die auf einmal einen Song, den ich nicht kannte. Ich dachte, und der Song fängt an, die gucken sich an und die waren so verliebt in dem Moment, wo der ist mir Pipi in die Augen geflossen. Ja? Und dann auch wieder so ein Moment, da sagst du, okay, die Mucke, das ist jetzt das ist nichts Besonderes, aber was da assoziiert wird teilweise mit der Geschichte. Deshalb bin ich auch unfassbar happy, dass ich dann teilweise auch Teil davon bin, wenn ich mit Carbondale unterwegs bin und dann passiert und dann passieren so Sachen. Das hatte ich früher unterschätzt, dass je älter ich werde, umso mehr schätze ich die Möglichkeit, da ein Teil davon zu sein. Also das ist schon das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Und dann ist die Mucke eigentlich scheißegal. Das kann, meinetwegen kann das auch bei einem Fusion-Klassiker sein. Ja? Dass bei Stratus halt irgendwas oder was weiß ich, bei School Days oder Hang-Ups von Herbie Hancock oder irgend so was da passiert wäre. Ja? Und so weiter und so fort. Also insofern ist das immer für mich so eine ganz zwiespältige Geschichte, ob man wirklich das Genre so hochwuchten Musste Genre ist eigentlich scheißegal, Hauptsache du machst Mucke.
Gute Einstellung, wenn man drüber nachdenkt. Aber wie kriege ich von hier aus jetzt die Kurve zu unserem Supporter? Vielleicht so. Ebenso wie Frank ist auch der Supporter der heutigen Folge ganz vorbehaltlos in verschiedenen Stilen zu Hause. Geht besser, oder? Na egal. Die heutige Folge wird von Ovation supported. Um allen Missverständnissen vorzubeugen, mit Frank hat das nichts zu tun. Der ist seit Jahrzehnten ganz treu bei seinem Endorser. Das müssen auch wir ganz neidlos anerkennen. Trotzdem unterstützt Ovation die Ausstrahlung dieser Folge. Vielen Dank dafür. Wahrscheinlich kennt auch ihr Ovation vor allem für die berühmten elektroakustischen Gitarren. Aber alles, was diese Gitarren so besonders macht, funktioniert auch hervorragend bei den elektroakustischen Bässen. Zum Beispiel dieser einzigartige Roundback-Korpus. Ihr habt bestimmt diese typische Ovation-Halbkugel vor Augen. In Verbindung mit den schicken Holzdecken ist der, gerade bei verstärkten Akustikbässen, hervorragend geeignet, um wirklich fetten Sound zu liefern und dabei aber Feedback zu vermeiden. Außerdem sind die Instrumente unheimlich gut bespielbar, ganz schön leicht und seit neuestem auch echt bezahlbar. Es gibt nämlich neben dem Edelmodell aus der Pro-Serie auch zwei neue Modelle in der wesentlich erschwinglicheren Ovation Celebrity-Serie. Ich verlinke euch ein paar Infos in den Shownotes, vielleicht ist das ja was für euch. Mit Frank geht's jetzt auch weiter. Wir haben uns mal ein bisschen über seine StudentInnen unterhalten. Viel Spaß damit weiterhin und hier ist wieder Frank.
Mein bester Jahrgang, den ich je in der Pop hatte. Nicht, dass die anderen schlecht sind, aber da waren alle fünf großartig. David Knevels, David Thornton, Jakob Stock, Patrick Gruber, Raphael Müller. Ja? Nicht alle sind beim Bass geblieben. Raffi zum Beispiel hat eine Karriere gestartet als Gypsy-Gitarrist.
Ah, was?
Ja. Patrick Gruber ist nennen wir mal den Bass-Tech-Nerd. Also ich verweise immer an Patty, wenn Leute fragen, pass mal auf, wie kriege ich denn zum Beispiel die im Moment angesagten Sounds, Prezi, mit Flat-Wound-Seiten, also wo tonal nichts mehr stattfindet, außer ein bisschen ja. Und Patty schafft es da draus auch noch, ohne dass es jetzt aufdringlich klingt, eine gute Tonalität hinzukriegen, durch bestimmte Effektgeräte und so weiter. Also immer wenn das jetzt auch so kontemporäres Zeug ist, wo ich nicht so firm drin bin, ja, dann ist es Patty. Dann haben wir Jakob Stock. Jakob Stock hat bei der, Kelly, die Maite Kelly hat eine geraume Zeit gespielt. David Thornton ist jetzt bei Max Giesinger und David Knevels ist auch ganz gut im Business. Also da bin ich ganz, ganz happy gewesen mit dem Jahrgang. Und da hatte man zum ersten Mal auch sowas wie so ein Ansatz von Community. Das ist ja das, wo ich bin ja so neidisch auf Schlagzeuger.
Ja, irgendwie können die Drummer das.
Mhm. Das ist auch, guck mal, diese ganzen Drummer-Meetings, also in Salzgitter, alle zwei Jahre in
Paderborn. Wo du auch gerne mal dabei bist.
Jetzt.
Auch World Percussion Festival von der Poppe.
Richtig, genau, World Percussion Festival. Das sind ja drei richtig großen, das sind internationale Leute dabei. Das heißt, die kommen teilweise von Übersee, werden da hingeflogen und machen da ihre Workshops.
Absolut. Ja?
Und diese Community, das ist so großartig. Ja, und bei den Fünfen hatte man gesagt, okay, das sind auch dicke Freunde, nach wie vor noch. Ja, und wenn was weiß ich, der eine und nicht kann, dann ruft er den anderen und sagt, kannst du mir nicht den Gig spielen und so weiter. Also die wissen auch alle, du weißt dann halt, wenn der dich dann vertritt er dich gut und dann geht es auch wieder. Und dann gibt es auch keine Konkurrenz. Und das muss ich auch noch sagen, bei Clear, Alex Clear. Alex Clear ist der mich vertreten hat bei Carpendale, als ich krank war.
Ah, das kam nie so richtig raus, weil es wurde immer nur von dem tollen Ersatz gesprochen.
Genau, Alex Clear. Und ich muss nach wie vor auch hier, wenn du das hörst, Alex, vielen, vielen Dank. Der hat das so großartig gemacht. Ja, und auch nach dem Gig, also nach der Tour, wenn du wieder einsteigen willst, klar, ich bin sofort weg, also das ist dein Platz und so weiter. Da war nie der Hauch von irgendwie Konkurrenz. Denk im Sinne von, aha, jetzt bin ich da, habe ich schon mal einen Zeh in der Tür, einen Fuß, da kommt ja auch gleich dann der ganze Körper. Nichts, überhaupt nichts. Das, finde ich, ist zum Beispiel eine Geschichte, die man den Bassisten eigentlich zuordnen kann. Also Egos bei den Bassisten ist relativ selten.
Ich glaube, das ist jobbedingt, oder? Ich habe mir da schon oft Gedanken drüber gemacht, was es heißt, ein guter Bassist zu sein. Und natürlich, wie immer, an jedem Instrument gibt es irgendwie eine gewisse technische, sage ich mal, gewisse technische Mindestanforderungen. Mhm. Aber Bassistin sein ist schon auch echt ein Ego-Ding, weil man ist immer der Mensch, der irgendwie gefühlt zumindest in zweiter Reihe steht. Man ist immer eine Begleitende, man hat wahnsinnig viel Verantwortung, das merkt bloß keiner. Mhm. Schlimmstenfalls ist man der, wo es für 6 Seiten nicht gereicht hat. Mhm. Man hat eine unheimlich große Tonale, genauso aber auch wie eine unheimlich große rhythmische Verantwortung. Mhm. Trotzdem steht man hinter den GitarristInnen und so zurück. So, also man muss, um sich da wirklich rein vertiefen zu wollen, muss man schon ein Non-Ego sein.
Also eine Server-Natur.
Ja, genau. Ja?
Also du servierst. Und das sind zum Beispiel auch so Parameter, die für mich wichtig sind, wenn ich Bandcoaching mache. Dass die Hierarchie in der Band klar ist. Also es gibt ganz, ganz selten Situationen, wo man in der Musik wirklich basisdemokratisch arbeiten kann.
Ja,
und Hölle. Die gibt es, aber die sind ganz selten. Ja? Aber dass man so bei Bandstrukturen dann weiß, wo sein Platz ist und auch wie wichtig sein Platz ist. Selbst wenn du nicht in erster Reihe stehst. Ja? Und weil das jetzt ganz die ganze Struktur in der Regel nicht funktioniert, wenn du nicht funktionierst. Also das sollte man nie unterschätzen. Das ist auch so ein Credo, aber so gebetsmühlenartig dann mache. Also es gibt, und nochmal zurückzukommen, es gibt tatsächlich so im Laufe der Geschichten, also in der Popakademie, gibt es schon den einen oder anderen, der wirklich sehr, sehr gut dabei ist. Ja. Auch zum Beispiel Alex Broschek, der ist dann der Basser von Alice Merton.
Ah, okay, ja. Einer der, muss man sagen, was man so bezeichnen, eines der größten Erfolge der Popakademie, nämlich ein Projekt, das ziemlich fast exklusiv aus Popakademie-Absolventen besteht.
Und mittlerweile ist der Gitarrist dann jemand anders, aber der war früher auch.
Genau, aber das Team damals, ne, also Alice selber und auch das ganze Team drumherum und international Top Number One Hit mit No Roots gemacht und also richtig großes Ding.
Und zurzeit läuft es auch wohl in den USA besser als in Europa bei denen, also sie sind relativ viel da drüben. Und das ist natürlich, wenn man das als Beispiel nimmt, es ist natürlich, man nimmt es ja ganz gerne als Beispiel immer wieder, weil es ist natürlich auch so ein Aushängeschild, aber ich versuche das mal umzudrehen, das ist der Idealfall, also diese Band ist tatsächlich der Idealfall gewesen, wie man sich so ein Studium vorstellen kann. Das wird es mit Sicherheit so schnell nicht mehr wieder.
Naja, aber es ist ja auch einfach nur.
Die haben sich seit dem ersten Semester, ist die Band so geblieben, wie sie war. Da war nichts anders. Also da ist so gut wie nichts passiert in der Band. Dann, ja? Also das war ein Glücksfall. Das passiert eigentlich, das ist das erste Mal gewesen, dass sowas passiert. Und insofern fand ich das schön. Und ich bin echt stolz auf die Dame. Also die ist eine ganz tolle Sängerin. Und ich drücke auch weiterhin die Daumen.
Mein lieber Frank, wir sind, wenn wir mal irgendwas sind, wir sind jetzt gerade erst so gut 10-12 Minuten im Gespräch, aber trotzdem wird es langsam ein bisschen langweilig. Nein, Quatsch, wir sind schon wahnsinnig lange im Gespräch und ich habe leider auch noch gar nicht alle meine Fragen gestellt, aber doch müssen wir den Podcast so langsam auf eine hörbare Länge reduzieren.
Vielleicht gibt's den zweiten Part
irgendwann. So, genau. Oh, da muss ich, vielleicht mache ich irgendwann eine B-Seiten-Staffel, weil ich habe ein ähnliches Gespräch, hatte ein Gespräch mal mit Bertram Engel auch in diesem Podcast und da war es auch so, dass wir dann irgendwann nach einiger Zeit sagten, so, wir müssen jetzt langsam mal aufhören, aber es sind noch gar nicht alle Fragen gefragt. Irgendwann, ich spare mir ein paar Folgen auf, da muss ich dann irgendwann die B-Seite jeweils so rausbringen. Sehr gut. Aber trotzdem verlässt kein Gast diesen Podcast, ohne unsere einzige Rubrik durchlaufen zu haben, und zwar das berühmt-berüchtigte Tontalk-Freundebuch. Ich stelle dir einen Haufen relativ kurzer, einfacher Fragen, die man normalerweise relativ kurz und einfach beantworten kann, die häufig infantil scheinen, was kein Zufall ist, weil es tatsächlich alles Fragen aus dem Freundebuch eines 8-jährigen Mädchens sind. Aber Es kamen schon ganz interessante Antworten dabei raus und jeder Gast und jede Gästin hat das schon durchlaufen. Ich bin sehr gespannt. Bist du bereit?
Jo. Gut. Mal schauen.
Alles klar. Das Tontalk-Freunde-Buch mit Frank Itt. Mein Name.
Frank Itt.
Mein Spitzname.
Einige. Zurzeit also Fräskante.
What?
Ja, genau. Fräskante. Habe ich sogar einen Becher mit dem Aufdruck Fräskante. Das kommt aus Arrowhead-Zeiten.
Ah, ist klar. Okay. Jetzt bin ich wirklich gespannt auf die Antwort. Haarfarbe.
Haarfarbe dunkelblond.
Ja, sieht man.
Ja, ja. Doch also nicht. Mittlerweile grau.
Okay. Augenfarbe.
Blau.
Meine Lieblingsstadt.
Wien. Ich finde Wien sensationell, was die Bauten angeht und so weiter. Ich bin kein Fan moderner Bauten, muss ich sagen, sondern dieser klassizistische Stil und der ist ja so massiv im 1. und 5. Bezirk in Wien. Also das haut einen um, die Wiener Innenstadt. Dicht gefolgt von Budapest. Wenn du da vom Fluss aus da reinfährst, also die auf der Buda-Seite, dann die Fischerbastei und so weiter da oben. Es klingt ein bisschen spießig, aber ich stehe da drauf.
Gar nicht. Wien und Budapest, wunderschöne Städte, cool. Lieblingsfach in der Schule?
Mathe.
Was? Ja. Ah gut, okay, du hast Technik studiert. Genau. Ne? Da muss man auch in Mathe ein bisschen was auf dem
Kasten haben. Eigentlich nicht Mathe, sondern ich muss revidieren, Physik. Ich sagte deshalb Mathe, weil Mathe zum Schluss mein Lieblingsfach war. Eigentlich war das Physik, aber ich kam die letzten zwei Jahre meines Schulaufenthalts mit dem kurz vorm Abi mit meinem Physiklehrer überhaupt nicht mehr klar.
Was waren deine Leistungskurse im Abi?
Mathe und Physik.
Ah, wie war dein Abischnitt?
Das war der zweitschlechteste Schnitt in der Schule mit 3,34 oder sowas.
Frage ist wahnsinnig ehrlich, aber hey, Kunststück, du hattest Mathe und Physik als Leistungskurse. Ich hätte damit einfach kein Abi gemacht, würde ich sagen. Aber du hast schon gesagt, du bist mit deinem Physiklehrer nicht klargekommen, aber hier zur nächsten Frage, da ist was Schöneres. Lieblingslehrerin?
Der Vorgänger von dem Physiklehrer, der war, und der hieß Löw, das weiß ich bis heute noch, wie Yogi Löw, also so hieß der Löw, und der hatte das wirklich drauf, zumindest hat der bei mir alles getriggert.
Das ist ja immer so ein Ding, ne? Das weiß man immer nicht genau, weil ich kenne auch so Lehrer, wo man sagt, oder Lehrerin, wo man sagt, ey, der oder die haben es richtig drauf, so. Das ist aber, vielleicht liegt es ja auch nur an mir und also an der Chemie. Die haben es drauf.
Wahrscheinlich.
Also ich hatte zum Beispiel, ich hatte mal einen Mathelehrer, auch im Abitur, und der war ziemlich hart und ziemlich so zügig. Und das war voll mein Ding. Ich habe bei dem super Mathematik, ganz viele um mich herum haben geflucht und oh, ich kriege das nicht hin und ich lerne das bei dem nicht und bei anderen viel besser. Und aber zwischen uns hat es irgendwie gefunkt, das hat funktioniert. Manchmal ist es, glaube ich, einfach nicht in die Sache.
Genau. Ja. Genau. Und so hatte ich auch dann Physik zwischen 1 und 4, glaube ich, alles.
Das kann ich gut nachvollziehen. Werden wir ein bisschen weniger tiefgründig, sag mir doch mal deine Lieblingsfarbe.
Meine Lieblingsfarbe? Sagen wir mal, gedeckt.
Pastell.
Ja, naja, gut. Also ich meine, so eine Farbe, die du da anhast, gell? Das ist ja nicht Pastell.
Das stimmt, das ist eher kräftig. Aber das ist
gedeckt.
Okay, nicht grell.
Ja, nicht auffallend, also unauffällig. Lieblingsfarbe, unauffällig.
Sehr
welche
gut.
Schattierung
gut.
Auch immer
sehr unauffällig. Lieblingstier?
Katze.
Ah, sehr gut.
Bin ich auch. Katzen groß geworden. Obwohl, wir haben jetzt hier in der Scheune zwei Uhus, ein Uhu-Pärchen. Also ein Käuzchenpärchen. Und die heißen Socke 1 und 2. Und
die laufen den Katzen bald den Rang ab, meinst du?
Ja, naja, die kannst du ja nicht knuddeln, gell?
Nee,
die
stimmt.
Aber
einmal Katze, immer Katze. Ansonsten
Katzen. Ich bin Katzenfan.
Jetzt bin ich sehr gespannt. Meine Hobbys. Musik zählt nicht.
Also man kann es wirklich sagen, ich bin Hobbyhausmeister. Wir wohnen ja zu dritt. Meine Ex-Freundin, also mit der ich auch dann nach Hamburg
gegangen bin. Die gesagt hat, wir kaufen da mal was.
Genau, ja. Wir kennen uns jetzt. Oh, das wird 40 Jahre sein.
Ach du gut, Scheiße. Gut, dass wir es erwähnt haben.
Und sie ist für die Orga zuständig. ja, ihr Lebensgefährte fürs gute Essen und ich bin für die technische Seite zuständig. Also, dass alles funktioniert. Hier im Haus zum Beispiel gibt es, ich glaube, 10 Computer oder sowas mit 3 Betriebssystemen, Mac, Linux, Windows, ja, und so weiter. Das muss alles funktionieren und das, die müssen alle miteinander verbunden sein. Und dann gibt es 2 NAS hier, also wo wichtigste Daten zwischengespeichert werden. Und einmal in der Woche gespiegelt zu einer zweiten NAS in einem anderen Raum. Also es ist relativ aufwendig, der ganze Kampf für Datensicherheit. Dann, wenn du das hier siehst, das habe ich alles selbst gemacht. Mhm. Also der komplette Ausbau.
Ja.
Ja, mit meinem damaligen Kumpel Stani, ein Pole, der wir beide haben zusammen den ganzen Kram hier gemacht, auch Außenverkleidung und so weiter. Und in dem Haus gibt es eigentlich kaum Quadratzentimeter, wo ich nicht dran war. Dort, wo die jetzt wohnen, also die meiste Elektrik habe ich dann selbst reingesetzt. Ich habe hier eine Werkstatt drin, ich habe eine kleine Elektrowerkstatt unter mir, ich habe in der Garage einen Oldtimer stehen und da auch eine kleine Autowerkstatt, aber nicht mit Hebebühne und so weiter.
Wie hieß noch damals der in dieser Serie der Handwerkerkönig?
Hör mal, wer da hämmert.
Ja, genau. Wie hieß der? Tim Taylor?
Tim Taylor? Tim. Ja, aber ich war Tim und dann noch.
Irgendwie was. Genau, wie Tim in Tooltime. Ja. Genau. Aber ein bisschen so. Also der
genau. Und ich mache vieles selbst.
Ja, sehr ausgleichendes Hobby, kann ich mir vorstellen, im Verhältnis zum Beruf. Ich esse am liebsten.
Oh. Also ich kann nicht sagen, dass ich Vegetarier bin. Wobei mein Lieblingsessen tatsächlich ein vegetarisches ist, aber das wirst du nicht kennen, das kennt eigentlich keiner. Das ist ein Essen, was die Mutter meiner Ex-Freundin früher gemacht hat. Das ist ein arme Leute-Essen aus der Oberpfalz. Das heißt Buttermilchbaunkerl. Kannst du nicht kennen.
Nie gehört.
Ist ultra speziell. Ich habe das ein bisschen gepimpt für mich. Dieses Rezept gibt es auch, gibt es übrigens tatsächlich gedruckt in einem Buch, nämlich der Holger Stanek von Sandberg hat mal ein Buch rausgebracht, Bassisten.
Stimmt. Ah, und da bist du drin mit diesem Rezept. Ich weiß, dass es dieses Buch gibt, liebe Freunde. Sandberg, eine Bass- und Gitarren.
Warte mal, ich guck mal.
Eine Bass- und Gitarrenmanufaktur aus meiner Wahlheimatstadt Braunschweig. Und genau, da gab es mal ein Basskochbuch, das Frank gerade mal aus dem Regal sucht, um die Buttermilch.
Baunkerl.
Zu finden.
Das ist ganz schwer, alleine zu sprechen. Scheiße, das habe ich vorne, weil vorne der Koch ist. Und das ist dann mit noch einem Spinatauflauf. Also mit einem Spinatauflauf kombiniert. Buttermilch, Baunkerl mit einem Spinatauflauf. Das ist eigentlich tatsächlich mein Lieblingsessen. Scheißarbeit, das zu machen, diese Baunkerl, weil das ist Brandteig, der dann geschupft werden muss und ich kann nicht schupfen, also muss ich erstmal schön eine Rolle machen, ja, und dann klein schneiden und so weiter. Dann muss das nochmal in die Pfanne und dann nochmal in den Ofen, dann nochmal während der Spinatauflauf garen mit Schmand oben drüber und so weiter. Muss dann noch später dann Pinienkerne oben drauf und so weiter. Also es ist richtig
aufwendig. Das ist der Punkt, an dem die Hörenden auch wirklich anfangen, Hunger zu kriegen. Ich weiß zum Beispiel von einem Dauerhörer, der diesen Podcast eigentlich fast immer freitags abends und dann beim Kochen hört. Liebe Grüße, Stefan.
Genau, viel Glück beim Kochen.
Genau, und Spaß. Vielleicht werden es ja mal Buttermilch-Baunkerl.
Baunkerl,
genau. So. Und wenn du die dann so isst, diese Buttermilch-Baunkerl mit dem Spinatauflauf, was trinkst du denn am liebsten?
Oder überhaupt? Ja, also früher war ich tatsächlich so ein Apfelschorn-Fan und so weiter. Mittlerweile habe ich es auf Wasser umgestellt, weil ich trinke keinen Alkohol, also so gut wie nicht, ging nie an mich. Das hat weder mit dem, also das hat einfach was geschmacklich zu tun. Also ich mochte Bier nicht vom Geschmack, ab und zu mal ein Weißbier, ja. Es ist also nicht so, dass ich gar keinen Alkohol trinke. Wenn Eckhard, also mein Mitbewohner, was sehr, sehr Gutes kocht, sagte, ich würde dir raten, da mal einen Rotwein dazu zu trinken. Dann hat er auch immer den richtigen Rotwein da.
Oh, das ist ja perfekt hier.
Ja, und dann probiere ich das. Aber man könnte mir auch irgendeinen Fusel hinstellen und dann sagen, pass auf, merkt ihr den Geschmack, das ist guter Wein. Dann würde ich das abspeichern, als das ist guter Wein. Sehr also gut. Da bin ich ein bisschen ganz.
Ach du, ganz ehrlich gesagt, es ist ja schon interessant genug, dass man sich als jemand, der keinen oder so gut wie keinen Alkohol trinkt, genötigt fühlt, das zu verteidigen. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Also tatsächlich ist es ja so, wenn man sagt, man trinkt keinen Alkohol, kommt ja ganz häufig die Rückfrage, warum nicht? Mhm. Gab es da mal ein Problem? So. Okay. Ist ja wirklich so. Also man muss es irgendwie immer ein bisschen verteidigen. Aber Wasser, finde ich, ist auch tatsächlich, du bist nicht der Erste, der das in diesem Podcast als sein Lieblingsgetränk nennt. Tatsächlich. Wasser ist ein tolles Getränk, nach wie vor. Jetzt wird es ein bisschen gemein, obwohl ich könnte mir vorstellen, du hast eine Antwort. Deine Lieblingsmusiker, Musikerin oder Band?
Mhm. Also tatsächlich, wir haben vorhin schon mal über Holly Cole gesprochen. Da gibt es ein Album, wie gesagt, das sind Tom Waits Songs, das heißt Temptations, und das ist für mich einer der wichtigsten Alben für mich. Ja, wegen der Imperfektion. Auf der anderen Seite, ich kann nicht sagen, das ist ein Ding. Ich muss es leider ein bisschen differenzieren. Ja? Natürlich für mich nach wie vor Demons and Wizards.
Uriah Heep, Easy Lover, toller Song.
Dann
Easy Living. Entschuldigung, Easy Lover war der andere.
Ja, das war Phil Collins.
Genau.
Ja, mit, wie hieß er noch?
Phil von Earth, Wind & Fire, der Sänger.
Ja.
Ne? Philip Bailey,
genau. Dann gibt es eine Platte, die ich sehr gern höre. Das ist Carl Jenkins, Adiemus 2.
Sagt mir nichts.
Carl Jenkins ist von Soft Machine.
Das ist so eine 70er Jahre, genau.
Genau, 70er Jahre. Man kann sagen, Progressive Band oder
schon,
sowas.
Ja.
Und der hat ein Projekt, das hieß Adiemus 1, 2, 3, 4, 5. Und da gibt es die 2. Die 1 war, vielleicht kannst du dich daran noch erinnern, der Titelsong Adiemus wurde von TWA, also der damaligen Airline, als Werbesong genommen. Sehr weit weg Kunstsprache da drinne. Aufgenommen für mich mit Abstand die bestklingendste Aufnahme eines klassischen Orchesters, die ich kenne, mit den Royal Philharmonics da drin. Das ist ein Nerd. Also der Carl Jenkins ist ein Nerd, der hat zum Beispiel, setzt der Chöre ein, hat er jetzt gerade wieder gemacht, Royal Albert Hall, 140 Mann Chor, jeder mit einem Headset und so weiter. Da wirst du als Mischer wirst du blöd.
Kannst du mal bitte den Bariton oben links ein bisschen leiser machen?
Ja, und wahrscheinlich ist das noch einer, der das auch noch hört.
Ja.
Ja. Und krass. So weiter. Also das sind so meine drei Platten, die ich sehr, sehr gerne höre. Und halt mich nicht für, aber da gibt es eine Platte, die 99 rausgekommen ist. George Michael, Songs from the Last Century.
Ich kann das, also ich finde George Michael völlig,
das ist,
geht völlig
das ist in Ordnung. Mit Brass Section und alles, Kontrabass und so weiter. Hervorragend. Auch ein Song, ein alter Police-Song, Roxanne, haben sie da, hat er neu vertont. Sensationell. Das ist immer so eine Kombi zwischen Soundästhetik und Musikalität. Bei Holly Cole ist es eher die Musikalität. Ja, bei Demons and Wizards, obwohl, wenn ich die Platte heute noch höre, ist das soundmäßig, wenn man überlegt, dass die 72 aufgenommen wurde.
Eben, genau. Also.
Und ich vergleiche mal Deep Purple damit, das sind Welten dazwischen, zwischen Deep Purple und Uriah Heep, also zugunsten von Uriah Heep, was den Sound für die Platte anging. Die nächste klang schon wieder gar nicht mehr so gut. Salisbury ist die. Mm. Nee, Magician's Birthday, so hieß die.
Wollen wir mal korrekt bleiben in der Diskografie. Gott, oh Gott, was für Details, Wahnsinn.
Bei den beiden anderen ist es die Soundästhetik. Ja, also wie dieses Orchester klingt von dem Carl Jenkins. Lecco mio. Hm. Das nehme ich auch immer, wenn ich anfange zu mischen, damit ich überhaupt so eine Referenz habe. Wo ich überhaupt hin muss, höre ich mir die Scheibe an, um einfach nur zu wissen, wo sind die Mitten, wo sind die Höhen, wo sind die Bässe. dass Alright. Ich da nicht so dumpf bin. Das sind die wichtigsten Alben.
Hast du auch ein Lieblingsbuch? Bist du ein Leser?
Ich bin Hörbuch.
Das macht nichts.
Ich Hörbuch, auch. Geschichte und da...
Das ist immer sehr interessant, wenn man dann, wenn man jetzt sagt, Lieblingsbuch in Bezug auf ein Hörbuch, dann ist es ja erstmal das Buch als solches, die Story, aber dann ja auch noch der Leser oder die Leserin,
genau.
Die sehr viel ausmachen.
Extrem viel ausmachen. Und Hörbücher müssen linear sein. Also Bücher können ruhig springen in der Zeitachse, wo du denkst, hä, wo bist denn du gerade, um wen geht's? Und dann nochmal 2-3 Seiten zurück, ach ja, darum geht's. Das kannst du beim Hörbuch nicht. Ja? Also ich finde, Hörbücher sind doch eingeschränkt in der Auswahl. Du kannst nicht jedes Buch als Hörbuch nehmen. Ja?
Na, oder man muss es sehr geschickt produzieren. Also ich finde, es gibt ja teilweise ungeschickte Produktionen, die dann wiederum trotz dieser zeitlichen Nicht-Linearität sehr gerade durchgelesen werden und man sich denkt, Moment, jetzt habe ich gerade verpasst, wo wir sind. So, das ist ein bisschen wie 15, 16.
Also als Hörbuch finde ich Hummeldumm.
Ach ja?
Ja.
Von Tommy Jaud, ne?
Genau.
Oder Tommy Jaud, ich weiß
Jaud
nicht. Jaud.
Jaud. Tommy Jaud. Ja, der hat es dann selbst gesprochen. Ah. Das ist unfassbar, wie er das spricht. Also wahrscheinlich ist das Buch gar nicht so, wild, aber wie der das liest, das ist sensationell. Und dann mag ich dann auch so Brocken wie Die Säulen der Erde von Ken Follett oder sowas, die sind episch erzählt werden und so weiter. Also da, ich muss sagen, Ken Follett stehe ich drauf. Das ist ganz gut. Im Moment bin ich gerade auf so einem Fantasy-Ding. Also ich brauche irgendwas, was beim Autofahren einfach zu hören ist und wo du nicht abgelenkt wirst. Also ich habe jetzt im Moment ein Märchen von Markus Heitz, heißt der.
Ja, so ein Fantasy-Autor, ein sehr bekannter Fantasy- und Thriller-Autor. Kann man auch viele, also gibt ja beides, richtig so mit Zwergen und Drachen und so weiter.
Genau,
und
die habe ich alle durch. Die
und dann gibt es so eine,
Drachen habe ich auch durch.
Dann gibt es so eine mystische Thriller-Geschichte, also so, gibt es auch von ihm.
Genau, die Chronik von Uldart.
Nee, das ist ja auch, also ja, gibt es auch, das ist dann auch so wirklich richtig Fantasy. Und ist aber, er schreibt auch, das ist das eine, was er schreibt, und das andere, was er schreibt, sind richtig Thriller. Immer auch mit so einem leicht mystischen Einschlag, ganz leicht, aber es sind richtig Thriller.
Ja, und die sind da, genau, und ich suche halt teilweise auch Geschichten, die aufeinander aufbauen, weil, guck mal, die Fahrten, die ich mache von hier bis nach Mannheim, die dauern zwischen 6-7 Stunden.
Und dann ist ein Buch vorbei und man findet es schade, dass man die Charaktere jetzt nicht wieder sieht. Und wenn man aber so eine Reihe hat, sieht man sie wieder.
Ja, genau. Ja. Genau. Und jetzt bin ich da gerade dran an seinem Durchbruch. 2017 hatte der ja einen Durchbruch mit diesen Chroniken von Uldart oder so. Da bin ich jetzt dran. Das ist schön zu hören und auch der Sebastian Steck heißt der, glaube ich, der das liest, hervorragend.
Ich assoziiere gerade einen anderen Leser mit dem, aber ich weiß auch gerade nicht wen.
Das ist mit Sicherheit nicht der einzige Sprecher. Also
der hat mehrere, Autor. Mit Sicherheit nicht. Mhm. Trotzdem machen wir hier mal in unseren Fragen weiter. Jetzt bin ich auch sehr gespannt, ob es sowas in deinem Leben gibt, einen Lieblingssportler oder Lieblingssportlerin.
Lieblingssportler oder Sportlerin? Das ist schwer.
Gibt es sowas in deinem Leben? Also so Sport?
Ja, ich bin nicht ganz sportunaffin. Ich sehe zwar nicht so aus, aber mein Bruder zum Beispiel war Hochleistungssportler und war auch Olympionik und hat Bronzemedaille in Seoul gewonnen.
Ach krass.
4x400 Meter Staffel. Und der war Endlaufteilnehmer bei 400 Meter Hürden in Seoul. Also insofern kenne ich mich ein bisschen mit Sport aus. Zu der Zeit gab es diese im Zehnkampf diesen Dauerstreit mit dem Jürgen Hingsen. Genau, deutscher Zehnkampfmeister, der in den 80er Jahren immer Nummer 2 war. Immer Nummer 2 war. Und der alles versucht hat, Nummer 1 zu werden. Und immer an Edwin Moses gescheitert ist. Die beiden, das war das Ding auf jedem Sportevent.
Und immer
Edwin Moses und Hingsen.
Erst und Zweiter, und wie fies.
Immer hat Hingsen verloren. Und immer ist er hin und hat gesagt, der Bessere hat gewonnen. Also zu Edwin Moses.
Ja. Nie von gehört, aber ich bin auch echt nicht so sportaffin, muss ich ehrlich sagen. Also zumindest was die Rezeption angeht. Jetzt bin ich gespannt auch wieder. Hast du einen Lieblingsfilm oder vielleicht eher eine Lieblingsserie?
Also Lieblingsfilm habe ich tatsächlich. Klingt ein bisschen komisch. Ich gucke mir Filme nicht besonders häufig an. Also meistens nur einmal und dann sind sie durch. Es gibt tatsächlich einen Film, den habe ich habe ich mehrfach gesehen. Das erste ist Das Boot. Ist für mich einer der besten Produktionen überhaupt. Gar nicht technisch gesehen, sondern wie das umgesetzt wurde. Also ich habe ja mal ein halbes Jahr oder ein Jahr mit Uwe Ochsenknecht gespielt. Und der war ja ein Teil der Schauspieler-Co. Und dann musste ich natürlich fragen, sag mal, wie war denn das in Das Boot? Ja, das sah ja bitter aus. Und er so, ja, das kannst du dir, was glaubst du denn, was der gemacht hat mit uns? Wir haben die ganze Zeit in dieser scheiß Röhre da gesessen. Was glaubst du, wie bei uns auf den Sack ging? Und das wollte der genau haben da drin. Gell? Also diese beklemmende Atmosphäre in diesen U-Boot-Geschichten. Also, und ich habe den Film tatsächlich in allen drei Versionen, die zur Verfügung stehen, gesehen. Also es gibt ja die Kinoversion, es gibt die Director's Cut Version und es gibt die lange Version. Also die Kinoversion war, glaube ich, dann knapp 2 Stunden, die andere 2:30 und dann die lange Version 4,5 Stunden.
4,5 Stunden?
Also es ist ein Dreiteiler.
Okay.
Aber aus dem Filmmaterial.
Ja.
Cool. Das ist da, kann man schon sagen, einer, ja.
Das klingt so. Aber du hast von Zweien gesprochen?
Von Zweien gesprochen. Das andere wäre gewesen Abyss.
Ja, kenne ich. So ein 90er Jahre Science-Fiction-Film.
In der 80er, ja.
Eigentlich war das eine 80er? Ja. Ach, gucke. Ja, war damals, glaube ich, ein Film, der für die damalige Zeit.
CGI-Geschichte.
Genau, mit CGI-Geschichten sehr. Also es geht um Außerirdische, die auf dem Meeresgrund leben. Das wird dann mit der Zeit herausgefunden. Und dann tauchen die irgendwann auch auf, ganz am Ende des Films erst. Und das sind so Momente, das sind so Terminator 2-Momente. Also Terminator 2 war ja auch so ein Huch, sowas geht.
Ja.
Und genau. Das war auch so ein
Ding. Und das war der allererste CGI, in dem man Wasser praktisch biegen konnte.
Genau, das ist nämlich der Trick bei dem Film, dass Wasser auf einmal quasi lebendig wird und sich so erhebt und sich bewegen kann und Gesichter bildet und so. Und das war damals total so. Heutzutage lacht man darüber.
Und ganz großartig, dann nimmt sie irgendwas, die Hauptdarstellerin, und schlägt aufs Wasser und auf einmal spritzt das Wasser runter und so weiter. Das war für mich völlig...
Sie schließt die Luke.
Ja,
sie schließt die Luke, durch die dieses Wasser reingekommen ist.
Und dann, was mich sehr gut fand, war die Schauspielerleistung von einem, der da durchgedreht ist und der diesen Tiefenrausch hat.
Das war so ein Spezialsoldat, Spezialagent, der eigentlich ein ganz harter Typ war und der hat dann so einen Tiefenkoller gekriegt.
Richtig,
genau. So einen Wahnsinn gespielt hat.
Genau, und wie er das gespielt hat, war.
Ja, finde ich auch. Sehr guter Film. Also man kann sich durchaus, ich habe ihn auch lange nicht gesehen. Ich hätte gerade eben ein bisschen Angst davor, wie er gealtert ist, aber ich kann mir vorstellen, gut.
Ja.
Also ich glaube, es lohnt sich, The Abyss nochmal zu gucken. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Das ist eine Frage, ich erinnere nochmal, das ist ein Freundebuch für Kinder. Ich stelle diese Frage aber keinem Kind mehr. Die nächste Frage lautet, das möchte ich mal werden.
Das möchte ich mal werden. Also, wir drehen das mal um, wenn ich eine zweite Chance hätte. Was würde ich da gerne werden wollen? Seinerzeit habe ich alles versucht, um nicht in den Wehrdienst zu kommen. Habe mir da auch gut 12 Kilo wieder angefressen da. Also, und es hat auch alles funktioniert. Und da hatte mich der Arzt gefragt, sagen Sie mal, wenn wir Sie jetzt hier nehmen, was wollen Sie denn überhaupt werden? Dann habe ich gesagt, ich würde gern Pilot werden. Ja, und dann sagte der, eigentlich eine gute Idee, aber wegen Ihnen verlängern wir die Start-Landebahn nicht. Das war das. Aber ich hatte schon als Kind, hatte ich so einen Traum, also ich zum Pilot und so weiter, das wäre schon mein zweites Ding gewesen.
Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen.
Eigentlich hätte ich mir die Frage schon mal länger stellen müssen, aber habe ich nicht. Was würde ich denn da mitnehmen? Also ich würde wahrscheinlich ziemlich praktisch denken. Also wenn es irgendwie geht, ein Wasseraufbereiter. Und irgendwas, was mir versucht, Feuer zu machen. Hätte ich wahrscheinlich echte Probleme zu überleben, weil ich kann ja keinem Tier was zuleide tun. Also da wirst du natürlich dann irgendwann...
Vegetarier.
weg. Ja, dazu müsstest du genug finden.
Ist richtig.
Aber gehen wir mal davon aus, man findet genug. Vielleicht gibt es ja irgendwann den Nudelbaum und so weiter.
So,
genau. Dann wäre das auch überhaupt kein Problem. Also, was würde ich dann mitnehmen? Wahrscheinlich doch, also eine Klampfe würde ich noch mitnehmen. Also Wasseraufbereiter, Feuer und eine Klampfe.
Stückchen Musik.
Ja.
Cool. Finde ich ganz, klingt eigentlich ganz gemütlich. Vorletzte Frage. Das mag ich überhaupt nicht.
Was ich nicht ab kann, ist Egomanie. Das ist, ich hasse das abgrundtief. Ja? Also, dass man nicht über seinen eigenen Tellerrand guckt und so egozentriert ist, dass alles auch immer ich bezogen ist. Und das kann ich nicht, das kann ich nicht ab. Viele Großstädte kann ich nicht ab.
Viele Großstädte?
Ja, Großstädte.
Ach, gucke.
Ich,
ich finde ehrlich gesagt Egomanien und Großstädte schon mal zwei sehr wesentliche Dinge, wo ich auch Abneigung gut nachvollziehen kann. Ich bin mit den meisten Großstädten cool, wo ich da nicht wohnen möchte, aber ich kann gut verstehen, dass man gerade bestimmte und auch allgemein Großstädte echt nicht leiden können kann. Das kann ich gut nachvollziehen, gerade wenn ich mir die Ruhe hier bei dir angucke. Und jetzt kommen wir schon zur letzten Frage dieses Podcasts. Und normalerweise ist es etwas, das sich an den Besitzer oder die Besitzerin des Freundebuchs wendet. In diesem Fall soll es sich aber an die Hörerschaft wenden und wird unseren Podcast auch abschließen. Und es lautet, das wünsche ich euch.
Also, im Moment ist es ganz klar, wir leben in einer ganz merkwürdigen Zeit. Also das, was man jetzt vor 2 Jahren oder sagen wir mal vor 2,5 Jahren als sowas von platt abgetan hätte, gell? Gibt wieder eine ganz neue Qualität, also Gesundheit und Frieden. Das ist echt, das sieht man erst jetzt wieder, wie wichtig das ist. Und Ausgeglichenheit und Ruhe. Ausgeglichenheit braucht man, um einen klaren Kopf zu haben. Sobald man panisch ist, reduziert sich ja dann das ganze Tun auf, was sind das, 3 Sachen? Entweder Kampf, Flucht oder Deckung.
Ja.
Ich glaube, die sind das, und da kannst du nicht mehr denken. Ja, und auch so Glück. Ja, also ich weiß noch, ich hatte das war 82 oder 83, einen Verkehrsunfall, wo ich gestanden habe auf der Straße, und es ist mir ein Besoffener frontal aufs Auto, der ist schon vorher Langlinie gefahren, und ich immer Stopp, Start, Stopp, wann komme ich durch, wann ist der auf der so Seite, dass ich durch kann, hat aber nicht funktioniert, und der ist so schnell auf mich drauf, dass sein Auto über mein Auto drüber ist und kopfüber hinten gelandet ist, und meine A-Säule war so ein Stück vor der Stirn stehen geblieben. Das nennt man Glück. Also insofern kann ich sagen, man braucht Glück. Ich habe Glück gehabt mit meinem Job, also sau viel Glück. Ja, also wie komme ich denn sonst dazu, dass zufälligerweise so ein A&R von CBS auch der Manager von und der Komponist oder Producer von Jennifer Rush ist? Warum bin ich gerade mal da in einem Musikladen, wo der MD von Carpendale gesagt hat, ja, ich brauche noch eine komplette Band. Also, wenn das kein Glück ist, ja, also, und ich kann wirklich mit nichts sagen, ich habe darauf hingearbeitet. Ich kann nur dann später sagen, okay, dass ich zum Beispiel bis dato nicht rausgeflogen bin bei Carpendale, darauf bin ich stolz. Aber da reinzukommen, habe ich nichts für getan. 0,0. Ja, also insofern, das sind so die was haben wir, 5
Argumente, ja, genau, glaube ich. Großartig. Gesundheit, Friede,
Ausgeglichenheit,
Ruhe,
Glück.
Glück, genau. Fantastisch. Frank, ich danke dir für ein etwas kurzes, doch nicht, und wunderbares Gespräch. Wer weiß, irgendwann kommen die B-Side Rarities.
Frank-It-Podcast-Version.
Ich wünsche dir alles Gute, wundervolle Zeit mit Howard Carpendale und Tour. Viel Spaß an der Pop-Akademie. Wir sehen uns und hören uns, und euch da draußen auch. Alles Gute. Frank, mach's gut.
Ja, euch auch. Alles Gute und dir auch. Vielen Dank.
Das war's mit dieser Folge. Und ihr seht, Wünschen lohnt sich. Wir versuchen wirklich, eure Wunschgäste einzuladen. Wenn ihr den Tontalk unterstützen wollt, dann hinterlasst uns eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify, klickt auf alle Like-Buttons, die ihr finden könnt, und sagt allen Bescheid, die uns noch nicht kennen. Kritik, Lob genauso wie Verbesserungsideen und weitere Gästewünsche schickt ihr bitte wie immer an podcast@gebermusic.com oder über unsere Social-Media-Kanäle. Ihr findet alle nötigen Links unten in den Shownotes. Habt eine wunderbare Zeit. Euer Ben Flohr.